Drei Appellative. Ich will das sehen. Papa, was heißt denn das?
Herzlich willkommen zum Kinder-Assi-Talk mit Armin und Gordon. Heute ist Freitag, Karfreitag, der 15. April 2022. Hallo Armin.
Hallo Gordon, schön, dass wir uns auch mal wieder gegenüber sitzen.
Ja, das hat lange gedauert, ne? Es ist gleich ein ganz anderes Gefühl. Das hat was von einer Live-Sendung, die wir machen, ne?
Ja, das und auf jeden Fall konnten wir unser ganzes Vorgeplänkel, was wir sonst mal machen, auch schon erledigen im Vorfeld.
Und wir sind beide noch nüchtern, möchte ich nochmal sagen, ja?
Jetzt suggerierst du, dass wir hier immer trinken würden, vor und nach Aufnahme, aber das stimmt nicht.
Wir können auch ohne Alkoholwissenschaft, oder?
Genau. Ja, wir möchten einmal erstmal rückblicken auf das, was ihr uns geschrieben habt zu der letzten Folge oder zu den letzten Folgen. Das waren echt viele Kommentare diesmal und darüber freuen wir uns sehr.
Hoffentlich wird es uns dann irgendwann nicht mal zu viel, ne? Weil je mehr Leute uns hören, desto mehr Kommentare kommen und irgendwann können wir die gar nicht mal abarbeiten. Ne?
Ja, dann stellen wir uns eine Sekretärin an, die macht das dann für uns.
Oder ein Sekretär.
Genau. Ja, viele Rückmeldungen werden ja auch persönlich an uns herangetragen und so hat eine Arbeitskollegin auch dir etwas gesagt.
Ja, ich habe Ärger bekommen von einer Kollegin, die nicht genannt werden möchte. Und zwar meinte sie, es wäre doch bei Todesstrafe verboten, ein intubiertes Kind vom Beatmungsgerät zu diskonnektieren und ihm den Piep zu nehmen, wo es doch überhaupt keine Möglichkeit hat, einen intrinsischen Piep aufzubauen. Ja, die Stimmbänder sind durch den Tubus geschient, die tiefe Sedierung sorgt für eine andere Atemmechanik, also der Beginn der Inspiration in der Mitte der Expiration ist nicht möglich oder wird von uns ausgebremst und dieses Kind verliert seine FRC. Und da hat sie natürlich recht, aber das war auch nicht so gemeint. Ich habe es nochmal unter dem Aspekt nachgehört. Wir sprachen von den Larynxmasken und da hat das Kind natürlich auf Glottisebene eine Möglichkeit, einen Autopiep aufrechtzuerhalten, weil die Glottis aktiv sein kann.
Ja, gut, dass wir es nochmal klargestellt haben. Ja, dann hat uns noch Anthony geschrieben über unsere Homepage, hat er uns eine Nachricht geschrieben zur Extubationsfolge. Er berichtet, dass er zwei WTF-Momente hatte bei einem Vortrag von Martin Jörg vor 3 bis 4 Jahren, der gesagt hat, dass er einen Cuff mit Blockung geblockt zieht und dabei noch eine Extubation mit einer niedrigen FiO2 anstrebt. Das fand Anthony komisch. Also zu der niedrigen FiO2. Kann ich ja kurz was sagen? Also ich denke schon, dass, was heißt denn hier niedrig? Also 100% ist es sicherlich nicht gut, weil da hat man dann Resorptionsadelektasen und zu niedrig kann man auch nicht kommen, weil man dann halt die Gefahr der Hypoxämie hat. Darum ist eine gesunde Einstellung 60-80% beim Extubieren. So würde ich das auf jeden Fall machen und ich glaube, da unterstützt mich auch die Literatur.
Ja, und auf den Zug gekaffte Tuben zu ziehen, ist auch Katrin aufgesprungen. Auch sie hat da nochmal nachgehakt und uns auch einen Auszug gleich aus, ich glaube, Martin Jörs Vortrag, so hat sie es jedenfalls angedeutet, mitgeschickt. Da ist eine Quelle genannt von Javed Chemsey, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aus der Harvard Medical School in Boston. Und der berichtet, dass er seit 7 Jahren einige tausend Kinder mit leicht geblocktem Tubus extubiert und eben diese ganzen Preys im Rahmen der Extubation nicht mehr sieht. Also durch die Tatsache, dass der leicht insufflierte Cuff den Schleim von den Stimmbändern streift, haben wir eben dort eine geringe Inzidenz für Laryngospasmus.
Also der Schmodder wird mit rausgezogen, bleibt nicht auf den Stimmbändern hängen. Das ist die Idee.
Das ist die Idee, genau. Mhm. Man darf halt eben keine Traumata setzen und deshalb müssen die Drücke niedrig sein. Bei den Microcuff-Tuben sind sie es per se. Da reichen ja schon 10 mm Hg. High Volume, Low Pressure. Bei allen anderen Tuben, und darauf hat sich auch der Herr Chemsey bezogen, sollte ein wenig Druck aus dem Cuff abgelassen werden und im Pilot Balloon so eine Art Druckausgleichsreservoir-Funktion ermöglicht werden, sodass der Cuff sich der anatomischen Begebenheit des Larynx anpasst, während er vorsichtig über die Glottis gezogen wird.
Genau, und da darf auch nicht übertrieben abgesaugt werden, weil du dann wiederum diese scharfen Kanten hättest.
Genau, richtig. Bei den herkömmlichen, nicht bei den Microcuff-Tuben, genau. Muss man ja nochmal so sagen. Und Microcuff-Tuben kann man theoretisch mit diesem Druck von 10 entfernen, ohne einen Schaden zu setzen. Das ist das, was Martin Jörg sagt.
Ja, genau. Aber das ist schon wieder so kompliziert, dass ich dann tatsächlich empfehlen würde, das habe ich dir auch gesagt, tatsächlich einfach zu entblocken und zu ziehen. Also vielleicht bin ich da ein bisschen konservativ, aber jetzt haben wir die Hintergründe beleuchtet, warum man das so und so machen kann. Und da muss jeder seine eigene Meinung sich dazu bilden. So, dann wollte ich nochmal korrigieren an einer anderen Stelle. Da hast du was über die Verlegung der oberen Atemwege gesagt. Wichtig, glaube ich, ja.
Ja, genau. Ich habe mich da an einer Stelle vertan. Da habe ich davon berichtet, dass man eine Verlegung der oberen Atemwege am expiratorischen Stridor hört. Das ist natürlich genau andersrum. Das ist der inspiratorische Stridor. Diese Folge wird sich auch darum kümmern. Das werden wir dann nochmal genauer beleuchten.
Dann gab es noch eine Nachricht von Miriam. Darf man den Namen nennen?
Ja, ich denke schon.
Okay. Miriam hat uns auch geschrieben. Sie hat gesagt, dass wir wenig darüber gesprochen haben, wie man ein Kind extubiert nach einer inhalativen Narkose. Stichwort ist hier Exzitation. Und ja, so darum wird tatsächlich nicht gesprochen. Es ging ja nur um die rein mechanischen Atemwegbrücken.
Aber es ist natürlich wichtig, es gehört ja zur Kunst der Extubation. Und ich denke, wir haben es halt versäumt, weil wir selten inhalative oder balancierte Anästhesien machen, oder? Bei den ganz Kleinen vielleicht, aber irgendwie das Gros beschränkt sich auf Tivas, oder?
Ja, bei uns nicht. Bei uns ist das tatsächlich noch so, dass wir viel balancierte Anästhesien machen. Aber wenn wir eine machen, dann machen wir das genauso, wie Miriam das geschrieben hat oder vorgeschlagen hat. Also wir geben zum Ausleiten, also manche Kollegen zumindest, Propofol, damit diese Exzitation verschlafen wird. Und das senkt auch das Delirrisiko übrigens. Also dafür gibt es auch gute Belege für. Dann hat noch Olli geschrieben aus dem Plattenland.
Ja, der hat das schön formuliert. Also es hat sich so ein Bild aufgebaut, als ich das gelesen hatte. Also hinter ihm scheint es nur Wasser zu geben und vor ihm kommt auch lange nichts. Also dass er eben in die Verlegenheit kommt, nachts auch mal ASA 3 Traumakinder versorgen zu müssen. Und er schrieb, er sei froh, dass seine Vorgehensweise kaum von unseren Empfehlungen abweichen würde. Und da muss ich sagen, das ist jetzt zu viel der Ehre, Oliver. Das schmeichelt uns natürlich. Aber das, was wir hier vom Stapel lassen, ist keineswegs auf Armins und Gordons missgewachsen. Wir transportieren die Evidenz, das, was andere in mühsamer Forschungsarbeit ermittelt haben. Und es ist auch die Essenz aus dem, was wir in unzähligen Unterhaltungen mit Arbeitskolleginnen mitgenommen haben und dem, was sich einfach so für uns bewährt hat. Also wenn wir damit viele Menschen erreichen, ist es umso besser. Schließlich kann nicht jeder ständig an den Arbeitskreisklausurtagungen teilnehmen. Aber wir sind tatsächlich nur die Übermittler der Nachrichten, sage ich mal.
Ja. Und dann hat noch Norman geschrieben. Norman, schönen Grüße an dieser Stelle. Schön, dass du dich bei mir wieder gemeldet hast nach 7 Jahren. Wir kennen uns tatsächlich aus dem Rettungsassistentenkurs in Berlin. Und dann sind wir verschiedene Wege gegangen. Und jetzt ist er Kinderintensivmediziner in Bremen und er hat was Schönes geschrieben und das freut mich auch wirklich sehr. Er hat geschrieben, für mich als Pädiater im intensivmedizinischen Bereich bereichert das meinen Horizont und vor allem kann ich jetzt manche Dinge nachvollziehen, wenn die Kinder postop zu uns kommen. Und das ist wirklich toll, weil das zeigt nochmal, dass wir auch andere Fachgebiete erreichen und wir auch vielleicht Brücken schlagen eben zu anderen Fachgebieten und das freut mich wirklich sehr, weil das ist, glaube ich, echt wichtig, dass wir uns gegenseitig verstehen, ne?
Ich möchte einfach schöne Grüße in meine alte Heimat, in meine kinderanästhesiologische Heimat richten. Quasi, schöne Grüße nach Bremen.
Quasi die Fußstapfen der Kinderanästhesie.
Ja, ganz genau.
Super, das war der Rückblick. Und jetzt müssen wir nochmal dick Danke sagen für die ganzen Spenden, die uns erreicht haben.
Ja, uns haben Spenden aus der ganzen Republik erreicht. Aus Kiel gleich 3-mal. Armin, das ist garantiert deine Strahlkraft. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja, der Leuchtturm.
Ja. Ja, der Leuchtturm, diesmal im positiven Sinne. Hamburg, Berlin, Stuttgart, München, Dresden, Dortmund, Luzern. Ja. Von Alexis, von Hanna, von Ulf, von Diana, von Pia, von Miriam, von Michael, von Anne Doreen, von Stefan, von Daniela und von Corinna.
Vielen Dank euch allen und wir rufen jetzt noch auf, uns weiterhin zu unterstützen bei unserem Crowdfunding-Projekt.
Zu Crowdfunding fällt mir Folgendes ein. Ich hatte in meiner Studentenbude mal ein Bild von Andy Warhol hängen, auf dem eines seiner berühmtesten Zitate draufgedruckt war und es lautete: But I always say, one's company, two's a crowd and three's a party. Und dieser Logik folgend sind wir von einem Crowdfunding zu einem Party-Founding-Projekt aufgestiegen.
Party klingt auch gleich viel besser geworden. Ja,
also ihr seid alle herzlich eingeladen, an unserer Founding-Party teilzunehmen. Kommt auf unsere Seite www.kinderanästhesie-talk.de. Da werdet ihr dann einen kleinen Button sehen, der euch nett anspringt. Klickt drauf und dann werdet ihr zu PayPal weitergeleitet und könnt uns eine kleine Wertschätzung übermitteln.
Genau. Also auf unserer Homepage seht ihr auch noch andere schöne Sachen, viele Links, Free Open Access Artikel. Auch haben wir da zu jeder Folge die relevanten Artikel verlinkt. Da könnt ihr euch da ein bisschen durchklicken. Und außerdem möchten wir euch einladen, auf unser Forum zu gehen. Dort möchten wir langfristig eine große Bibliothek erstellen mit kleinen Lifehacks in der Kinderanästhesie, wie man etwas verdünnt, wie man dies und jenes Problem löst, wie man vielleicht irgendwelche Sachen berechnet.
Ja, wir möchten vor allem eine Community erstellen, eine Community, genau. Der man Fragen stellen kann und wo dann Fragen nicht nur von Armin und Gordon beantwortet werden, sondern von den echten Freaks da draußen, die zu ihrem Thema natürlich viel mehr in der Literatur stecken und die Fragen viel besser beantworten können als wir.
Ganz genau.
Und wir möchten euch an dieser Stelle bitten, wenn ihr uns hört und wenn ihr einen Nutzen aus dem zieht, was wir hier so von uns geben, dann bewertet uns doch einfach auf den Plattformen. Das erhöht unsere Sichtbarkeit und damit unsere Reichweite. Wir möchten ja niedrigschwellig möglichst viele Leute erreichen.
Genau, die sich für Kinderanästhesiologie interessieren. Schön, dann haben wir alles zur Einleitung gesagt und jetzt müssen wir noch unserer Sprecherin aus dem Intro die Frage beantworten, was heißt das eigentlich, präoperative Evaluation? Und damit fangen wir jetzt an. Viel Spaß beim Hören. Heute möchten wir über die präoperative Evaluation von Kindern sprechen. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass für mich die Narkose in der Prämedambulanz beginnt, denn das ist ja der Ort, an dem wir alles planen, was dann im weiteren Verlauf mit den Kindern passiert. Wir lernen sie dort kennen, das heißt, wir haben die Chance und die Gelegenheit, die medizinische Geschichte des Patienten kennenzulernen und dann eben entsprechend einzuschätzen, welche Risikofaktoren es mitbringt. Wir können das weitere Prozedere bahnen, das wichtig ist, um das Kind sicher durch diesen ganzen Ablauf in der Klinik zu bringen, aber in erster Linie natürlich durch die Anästhesie, denn das ist ja unsere Aufgabe. Und das ist auch unsere Aufgabe in der Prämedambulanz, das Vertrauen aufzubauen zu den Kindern und zu den Eltern. Und hier ist schon das erste große Problem. Also ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir in der Klinik ist, aber bei uns ist es so, dass oft die jüngeren Kollegen in der Prämedambulanz sitzen, die nicht immer die ausreichende Erfahrung haben in Bezug auf die ganzen Operationen. Und vielleicht auch gar nicht die Kinder, die sie so gut kennen. Und die sind aber dafür da, eben diese Aufklärung zu machen. Und das ist eine Bredouille, in die man schnell gerät.
Ja, genau. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Ich kann mich noch an meine Anfänge erinnern. Die ersten Kindernarkosen machst du vielleicht im dritten oder vierten Jahr. Aber Kinder zu präjudizieren und die Eltern aufzuklären, machst du quasi in der zweiten Woche. Und dann sitzt du da unten, hast noch nie eine Kindernarkose gemacht und musst irgendwie alles Wichtige aufklären. Ich hatte am Anfang keine Hilfe und dann hieß es, was, du hast Clamidazolam aufgeschrieben und ich so, was ist Emla? Ja, und das ist natürlich dann komplett zum Scheitern verurteilt, weil die Narkose dann, wie du sagst, im Prinzip beginnt sie dort und dann beginnt sie schon mal schlecht.
Ja.
Bei uns ist es jetzt in dem Haus, in dem ich jetzt bin, nicht so. Natürlich müssen auch Anfänger Kinder prämedizieren, aber die haben dann auf jeden Fall im Nebenzimmer einen Facharzt sitzen, mit dem sie dann eng rückkoppeln müssen. Und immer wenn es irgendwelche Unklarheiten gibt, müssen sie das rücksprechen vorher.
Ja, also oh, nicht, dass ich mich hier ungeschickt ausgedrückt habe. Also wir haben natürlich auch Kompetenz in der Prämedambulanz, so ist nicht, ne? Trotzdem ist das die Wahrheit, dass eben nicht jeder alle Eingriffe auch kennt, für die er dann möglicherweise aufklärt, ja, aber genau. Wenn er das nicht, genau. Er sollte sich aber dann natürlich auch informieren entsprechend, ja, und kann sich rückversichern. So ist es natürlich oft geregelt. Ich erinnere mich auch an meine erste Kindernarkosenaufklärung, die auch in Friedrichshain war, und da hatte ich auch mit einer Kollegin zu tun gehabt und die hat dann so das runtergebrochen auf drei Fragen. Frag nach der Blutungsanamnese, frag, ob es irgendwelche Syndrome hat und schreib ordentlich Midazolam auf. Und dann dachte ich so, okay, das kriege ich hin.
Ja, es ist tatsächlich so, man schwimmt am Anfang ungemein und deswegen möchten wir jetzt hier in dieser Folge erläutern, was aus unserer Sicht wichtig ist und wie auch Anfänger geschickt und vollständig eine präoperative Evaluation von Kindern hinkriegen.
Genau, denn die Probleme sind ja ein bisschen anders bei Kindern. Ziel der Evaluation ist natürlich, so Risikofaktoren zu erkennen, denn die größten Probleme bei Kindern sind oft respiratorische Art, im Gegensatz zu den Erwachsenen, wo halt kardiozirkulatorische Probleme im Vordergrund stehen. Und wir haben so die uns bekannten Tools von den Erwachsenen mit den metabolischen Äquivalenten eben nicht.
Tja, ja, wieder mal ein Beweis dafür, dass die Kinder keine kleinen Erwachsenen sind.
Ist das so?
Ja.
Ist das so?
Wenn du mir nicht glaubst, kannst du ja nochmal unsere Folge 1 bis 3 hören, Armin.
Ach ja, ich höre mir ja gerne beim Reden zu, dann kann ich das mal machen.
Okay, aber es geht ja nicht super. Nur darum, diese PRAEs, diese Perioperative Respiratory Adverse Events zu verhindern. Allgemeiner formuliert soll der Zustand des Kindes verstanden und nötigenfalls optimiert werden, also Medikamente angepasst werden, vielleicht den OP-Zeitpunkt verschieben, wenn das Kind einen Infekt hatte oder nach einer Impfung und somit das Setting einfach zu optimieren.
Genau, das ist auch wieder so ein Querschnittsthema, man muss von allem ein bisschen was wissen, leider. Wir werden sicherlich auch auf ein paar Elemente zurückgreifen, die wir schon in unseren vorangegangenen Episoden erwähnt haben.
Ich werfe jetzt mal wieder einen Euro in die Jörg-Kasse und zitiere ihn mit einem seiner berühmtesten Sätze, die er gesagt hat oder die mich auf jeden Fall am ehesten berührt haben. Und zwar ist das der, dass eine Kinderanästhesie darf nicht weniger als perfekt sein. Das ist der Maßstab, den man sich setzen sollte, finde ich.
Ja, er hat uns leider immer noch nicht geschrieben.
Ja, ich glaube, ich muss dir mal was erzählen. Ich glaube, er mag mich nicht, Armin.
Okay.
Ich erinnere mich daran, es war irgendwie 2 oder 3 Jahre her, da waren wir auf dem SCAT in Stuttgart. Ich kam von der Abendveranstaltung und stehe auf dem Bahnsteig. Und wer steht direkt neben mir? Martin Jör mit seiner Frau. Ich so, wow, Martin Jör, geil. Gleich bevor ich die Hände bekommen, weil ich weiß nicht, ob das schon mal rausgekommen ist, aber er hat mich schon sehr beeinflusst in meinem Werdegang und in meiner Arbeitsweise. Und ich fand ihn halt immer sehr cool in dem, was er getan hat und wie er arbeitet und geforscht hat und publiziert und so. Und jetzt stand ich neben ihm und wir gehen in die Bahn, wir hatten irgendwie offensichtlich das gleiche Ziel, das gleiche Hotel und er setzte sich mit seiner Frau in so einen Vierersitz, so eine Vierersitzgruppe und habe ich mir einfach dazugesetzt. Ich dachte, jetzt oder nie, ne? Und habe ethyltoxisch enthemmt und euphorisiert angefangen, ihn zu feiern. Und ihm war das sichtlich unangenehm. Seine Frau hat schon angefangen, das Gespräch auf sich zu ziehen, um ihm das ein bisschen rückenfrei zu halten. Und das ging dann noch weiter von der U-Bahn zum Hotel. Ich glaube, ich habe da nicht den besten Eindruck hinterlassen. Und das Schlimmste war, keine 24 Stunden später ist exakt das Gleiche passiert. Und ich glaube, er hat sich schon gemerkt, wer dieser komische Kauz war. Aber ich nutze das jetzt einfach mal, mich offiziell zu entschuldigen. Lieber Martin Jör, es tut mir leid, dass ich dich in so eine unangenehme Situation gebracht habe. Und ich verspreche, es wird nicht wieder vorkommen. Ich werde mich das nächste Mal zusammenreißen.
Gucken wir mal, ob du das schaffst. Ja, Gordon, es ist doch wie immer, es gibt so ein Trias, das wir berücksichtigen müssen, wenn wir ein Kind oder einen Erwachsenen bewerten für eine Narkose oder für einen Eingriff. Es gibt Patientenfaktoren, OP-Faktoren und Anästhesiefaktoren. Und ich denke mal, in der heutigen Folge werden wir mal die OP-Faktoren und die Anästhesiefaktoren ein bisschen ausblenden. Und wir konzentrieren uns vor allem auf den Patienten. Was sind
genau
Patienten, die uns Sorgen machen? Also grob zusammengefasst ist ja die Kleinkinder, syndromale Kinder vielleicht, wenn die schwere Vorerkrankungen haben, Kinder mit schwierigem Atemweg bereiten uns große Sorgen, Kinder mit hyperreagiblem Atemweg und spezielle Herzerkrankungen. Das sind so genau Big Five.
Ja.
Und das wollen wir jetzt ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen aufdröseln. Dann ist es ja eigentlich unser urärztliches Handeln, einfach sich den Patienten mal anzuschauen. Und im Zweifelsfalle sollte man das Kind natürlich untersuchen. Also auch in der Prämedambulanz ist eine klinische Untersuchung indiziert. Aber Hand aufs Herz, Gordon, wie ausführlich machst du die in der Prämedambulanz?
Ja, also es gab mal eine Veröffentlichung vor längerer Zeit im Pediatric Anesthesia. Man soll jetzt nicht denken, dass ich irgendwie in der Literatur stecke und irgendwie ein Brain bin, ganz und gar nicht. Ich habe das natürlich in der Vorbereitung nochmal nachrecherchiert. Von John Rutherford aus dem United Kingdom. Und er hat für Zahnextraktionen 216 anamnestisch unauffällige, gesunde Kinder gründlich körperlich untersucht. Und bei 10 fanden sich bis dato jeweils ein unbekannter pathologischer Befund, meistens war es ein auffälliges Herzgeräusch. Und bei 5 dieser Kinder wurde in der Folge eine neue Diagnose gestellt, die eine Änderung des anästhesiologischen Verfahrens erforderte. Sodass man daraus schließen sollte, dass die körperliche Untersuchung unverzichtbar ist.
Ja, das sind aber gar nicht so wenig. Wenn man sich überlegt, 5 Kinder von 216 in dieser Studie, und das ist ja nicht zu verachten. Also das könnte ja in jeder normalen Klinik dann auch relevant werden.
Ja, richtig. Das sind anamnestisch völlig unauffällige, gesunde Kinder gewesen. Ne?
So, das sollte uns ja so ein bisschen noch veranlassen, nochmal gezielt da bei der Untersuchung dabei zu sein. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man symptombezogen und fokussiert die Kinder untersucht. Ne? Dazu genau gehören eben, wie immer, das Erkennen von speziellen Risiken. Und damit meinen wir zum Beispiel, hat das Kind irgendwelche Infektzeichen? Müssen wir die Lunge auskultieren? Gibt es da expiratorisches Gieben? Gibt es bei herzkranken Kindern irgendwelche auffälligen Vizien, Stauungszeichen? Das wären so Hinweise, die man speziell fokussiert kardiopulmonal untersuchen kann.
Genau, ich würde jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ja, das Erkennen spezieller anästhesiologischer Risiken ist natürlich so der Kern unserer Arbeit in der Sprechstunde. Aber wir fangen natürlich grundsätzlich erstmal mit den Basics an. Ne? Also Größe und Gewicht, ne? Extrem wichtig, das Körpergewicht, das ist die Grundlage aller Medikamentenberechnungen, müssen wir ein aktuelles Körpergewicht haben. Also wenn wir das nicht haben, muss das Kind gewogen werden. Da ist eine Schätzung einfach nicht verlässlich und führt eben dann zu Fehlberechnungen von 20 bis 50%.
Ja, Und in dem Zusammenhang müssen auch Perzentilensprünge genannt werden. Ne? Dass man so fragt, sind die Kinder auf ihren Perzentilen geblieben? Gibt es da Auffälligkeiten? Genau. Das kann man auch so noch nebenbei ja fragen. Oft haben die ja so einen, wissen die Eltern das ja, wenn da irgendwas auffällig ist.
Ja, einfach die Erfassung des Allgemeinzustandes. Ne? So, wie ist das Kind drauf? Die Medikation, wenn eine vorhanden ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ist eine Verbesserung des Allgemeinzustandes möglich? Und wenn ja, wie? So, das ist erstmal so die, damit geht's los.
Ja. Dann schauen wir das Kind an und möchten spezielle anästhesiologische Risiken erkennen. Da ist ja der Atemweg wichtig für uns Anästhesisten. Wir gucken erstmal, ob es Hinweise für einen schwierigen Atemweg gibt. Und wir fragen nach Problemen, die das Kind möglicherweise hat. Nach Infekten, dass es durchlaufen hat. Nach Asthma-Symptomatik, ob es Atopika sind. Ob es Syndrome hat, ob es ein ehemaliges Frühgeborenes ist. Ob es ein OSAS hat. Das sind so Sachen in Bezug auf den Atemweg und darüber haben wir uns ja auch schon in der letzten Folge unterhalten. Wir wollen perioperative pulmonale Ereignisse vermeiden, PREI, und dafür ist halt die Anamnese eben auch sehr gut.
Richtig. Es gibt halt einfach gewisse Erkrankungen, die mit einer hohen PREI-Inzidenz einhergehen und die muss man halt rausfischen.
Und dann, wenn man das auf das kardiovaskuläre System schaut, kann man natürlich auch hier fragen, gibt es kardiovaskuläre Vorerkrankungen? Haben wir möglicherweise mit einem Linksherzhypoplasten zu tun oder mit korrigierten Vizien? Das nimmt ja zu. Ne? Das ist ja, die Techniken werden immer besser, die Kinder leben lange und es wird einfach immer mehr Patienten geben, die eben mit einem korrigierten Herzdefekt leben und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
Ja, und die werden dann eben auch für nicht-kardiochirurgische Eingriffe, beispielsweise in der HNO. Ne? Und dann hat man das Phänomen, dass ein Haus, das keine Kinderchirurgie hat, aber eben eine HNO und irgendwie 500 Kinder im Jahr macht, auf einmal eigentlich schwerkranke Kinder für eine Adenektomie vorgestellt bekommt und damit umgehen muss. Ne?
Mhm. Dann gibt es auch den dritten Bereich, vielleicht so die neuropädiatrischen Erkrankungen oder insbesondere die muskuläre Hypotonie als Leitsymptom.
Genau. Kommen wir im Verlauf sicherlich zu und besprechen diese einzelnen Aspekte nochmal genauer. Ne?
Ja. Dann fragen wir natürlich nach dem Zahnstatus. Wir schätzen das PONV-Risiko ein und das Delir-Risiko.
Dann planen wir die Prämedikation, entweder medikamentös oder mit anderen Strategien. Auch das ist ein nahezu unerschöpfliches Thema. Da will ich jetzt gar nicht allzu sehr drauf eingehen. Wir machen uns Gedanken über das Monitoring, das notwendig ist. Brauchen wir Blutprodukte? Müssen da entsprechende Maßnahmen vorher ergriffen werden? Was machen wir postoperativ? Brauchen wir eine postoperative Überwachungsmöglichkeit, vielleicht sogar eine Beatmungsoption? Und was für ein schmerztherapeutisches Verfahren wollen wir zur Anwendung bringen? Ne? Welche Regionalanästhesietechniken sind hier möglich? Und wenn man zum Ergebnis kommt, ja, wir können beispielsweise eine Kordalanästhesie machen oder einen Tab-Block oder ein ilioinguinales Block, dann sollte man sich auch die Punktionsstellen einmal vorher anschauen.
Gerade in Bezug auf die postoperative Beatmung und Intensivplanung, das ist ein schwieriges Thema, ne? Das ist, da muss man sich Expertise holen und mit den entsprechenden Fachabteilungen auch dann nochmal reden. Also ich glaube, das entscheidet man nicht allein in der Prämedambulanz. Da muss man auch Rücksprache halten und ich glaube, da wird jeder Kollege oder jede Kollegin Verständnis für haben.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
Jetzt möchte ich doch mal ein bisschen auf ein Nähkästchen plaudern an dieser Stelle. Wir stellen auch bei uns immer wieder fest, dass das sind genau diese basalen Dinge, die dann immer so Schwierigkeiten bereiten. Wir haben uns ein Akronym zusammengebastelt bei uns in der Klinik, MERO. Da kommen jetzt auch Handelsnamen drin vor. Das M steht für Midazolam, also hat man an Midazolam, also an die medikamentöse Prämed gedacht. E steht für Emla-Pflaster, ne, sind Emla-Pflaster verordnet worden. R, Regionalanästhesie, an die Regionalanästhesie gedacht. Und O steht für Orbis, unser System, mit dem wir die OP-Planung dokumentieren, sind da wichtige Informationen eingetragen, wie eben Körpergewicht und Größe, ne? MERO.
Cool.
Und so als Akronym, so von wegen, das sind so Basics, also die musst du wirklich erfüllt haben und an gedacht haben und damit wirklich auch nichts verloren geht.
Checkliste im Prinzip, ne? Checklisten ja. Führen zu Sicherheit und vereinfachen Arbeitsabläufe. Finde ich super. Gute Idee. Okay, jetzt haben wir aber hier im Vorfeld so die speziellen anästhesiologischen Risiken, die die Kinder so mitbringen können, mal erwähnt und ich glaube, wir sollten da jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen.
Okay, machen wir das mal. Ich glaube ja, dass auch ein erfahrener Anästhesist nicht weniger Komplikationen hat, nur dass er sie besser managen kann oder sie besser auffangen kann. Vielleicht hat er auch ein bisschen mehr so Cojones. Darf man das sagen im Podcast?
Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon.
Okay, das auszusitzen und zu intervenieren? Oder wie siehst du das?
Ich würde das anders sehen. Ich glaube, dass je erfahrener ein Anästhesist oder eine Anästhesistin ist, je besser sind die möglichen Probleme zu antizipieren. Und man kann sie verhindern, bevor sie entstehen. Also Stichwort präoperative Verbesserung. Wenn du jetzt einen Atopiker hast oder ein Kind mit einem allergischen Asthma und der letzte Asthmaanfall vielleicht gerade mal eine Woche her ist, dann würde ich dieses Kind vorher inhalieren lassen und würde es sozusagen vorbereiten auf die Narkose und möglicherweise so einen Bronchospasmus verhindern. Und ich glaube, das unterscheidet die Kolleginnen und Kollegen mit einer hohen Caseload von denen mit einer geringen Caseload. Also ich glaube schon, dass die Komplikationen tatsächlich sinken, je erfahrener die Anästhesierenden sind.
Das ist ja auch gezeigt, ne? Nur Komplikation ist ja nicht gleich Komplikation, ne? Sättigungsabfall ist ja auch eine Komplikation und die hat vielleicht der eine und der andere, also aber die Intensität ist vielleicht milder, das ist so mein Postulat und du sagst, na, vielleicht wird das gar nicht auftreten.
Ja, und damit umzugehen
auch, ne? Auch, ne? Beides, ja genau, das meine ich so. Ich kann ja auch hier wieder aus dem Nähkästchen plaudern, hatte ich neulich erst wieder, dachte ich mir so, mein Gott, wieder so ein blöder Anfängerfehler von mir, Kind entsättigt nach der Ausleitung, gerade einen Podcast drüber gemacht. Und da stellte sich heraus, auch hier wieder ein Infekt, subklinisch verlaufen, hätte ich nicht wissen können, einfach, ne? Und dann musste ich halt damit umgehen und das managen. Der einzige Vorteil, den ich hatte, war so, okay, es ist jetzt so. Ich gebe dem Kind die Zeit, die es braucht. Ich schütze das Kind vor Zeitdruck. Ich schütze das Kind vor, wir müssen nicht schnell weiter im OP machen. Und ich mache ihm die Therapie, dass es braucht. Und ich habe meine Cojones und verteidige das Kind und schütze das Kind. Aber ich hätte das nicht vermeiden können, glaube ich.
Ja, aber da sind wir bei URTI wieder, ne? Bei Upper Respiratory
Tract Infection.
Tract Infection, dankeschön. Denn eine durchgemachte Infektion, auch wenn sie kürzer als 2 Wochen her ist, hat einfach eine nachgewiesenermaßen erhöhte Gefahr von Bronchospasmus und Laryngospasmus mit Hypoxie. Ja? Das Bronchialsystem reagiert ähnlich hyperreagibel wie bei Kindern mit einem Asthma bronchiale. Ja? Und da muss man einfach diese 2 Wochen im Intervall warten. Und wenn man erst nach 2 Wochen eine Anästhesie, eine allgemeine Anästhesie macht, dann entspricht das Risiko wieder dem vor dem Infekt.
Ja, genau. Und da haben wir auch schon bei der letzten Folge drüber gesprochen, dass vielleicht auch unterschiedliche Viren unterschiedlich lange man tatsächlich warten muss. Aber 2 Wochen ist so eine gute Regel. Man muss sich auch an irgendwas festhalten können.
Genau.
Und du hast eine Umfrage gemacht bei Twitter.
Ja, also wir haben
wie viele Atemwegs
eine Umfrage gemacht.
Ja, wir. Genau. Du, ich, das sind ja bürgerliche Kategorien. Wie viele Atemwegsinfekte pro Jahr sind denn jetzt normal?
Hättest du es gewusst? Also weißt du es?
Ich hätte das so bei 8 angesiedelt pro Jahr. Und das ist extrem hoch, also gefühlt. Manchmal ist es ja auch so ein Schnupfen-Kontinuum bei Kindern.
Genau, also ich muss sagen, ich hätte es falsch beantwortet und ich habe diese Umfrage gestartet, weil ich wissen wollte, ob ich das so falsch einschätze und wie es die anderen einschätzen. Ich habe mich bei meinem Sohn halt immer gefragt, was stimmt mit dem nicht? Ja, der ist ja mit einer Rotznase geboren worden und hat sie seitdem nicht abgelegt. Ich dachte, das ist irgendwie die kann doch nicht normal sein. Doch ist es. Denn die richtige Antwort ist 12 Atemwegsinfekte pro Jahr.
Oh, noch mehr. Schnupfenkontinuum.
Ja,
und das ist dann natürlich auch wichtig zu wissen in Bezug auf die HNO-Kinder, dass die manchmal gar nicht aus so einem Kontinuum rauskommen und bei denen müssen wir Augen zu und durch machen und einfach die Operation stattfinden lassen. Da muss man dann höhere Rate an Prey rechnen, weil die eben URTI haben. Und das ist dann eben so. Ne? Aber man muss halt die Probleme antizipieren und die Maßnahmen machen, die du gerade auch schon erwähnt hast.
Genau.
Zum Beispiel präoperativ Bronchodilatatoren inhalieren lassen.
Genau. In der Umfrage war es übrigens so, dass die Antwort 4 bis 6 gewonnen hat. Das war auch die meistgenannte Antwort am Anfang. Aber dann sind die Kinderärzte irgendwie auf diese Umfrage aufmerksam geworden und dann hat die richtige Antwort 10 bis 12 relativ rasch nachgeholt und die sind jetzt quasi fast gleich auf. Aber es haben wahrscheinlich dann doch mehr Leute es nicht glauben wollen, dass 12 Atemwegsinfekte im Vorschulalter pro Jahr normal sind.
Mhm. Schon verrückt. Okay, nächstes Thema ist Asthma bronchiale und ja, die Prävalenz ist gar nicht so niedrig in Deutschland, oder? Die ist bei 17%, so wird sie angegeben, schwankt zwischen 2 und 30%, so global betrachtet und bei uns ist es bei 17%. Ja.
Und Kennzeichen ist einfach das hyperreagible Bronchialsystem, ist klar, und Bronchialobstruktion. Und das ist auch ein interessanter Fakt, dass diese Hyperreagilität noch Wochen nach einem akuten Anfall nachweisbar sind, auch in Narkosen. Das heißt, die Inzidenz von schweren Bronchospasmen sind innerhalb von 2 bis 4 Wochen deutlich höher nach einem Asthmaanfall. Und da muss man sich auch überlegen, ob man, wenn die Kinder selten Anfälle haben und jetzt in der Anamnese gerade vor ein paar Tagen einen hatten, ob man den Eingriff dann nicht verschiebt. Wenn die Kinder regelmäßig Asthmaanfälle haben, gewinnen wir nichts dadurch natürlich, ne? Das ist klar. Man muss ja genau nachfragen. Man muss die Schwere und die Anfallhäufigkeit erfragen, vielleicht auch den letzten Klinikaufenthalt. Interessant sind natürlich auch die Trigger für Anfälle. Ja, eine Falle, die man kennt, ist keine echte Falle mehr. Die Medikation. Wenn es eine schwere Ausprägung ist, sollte man tatsächlich eine Lungenfunktion anfordern und eine Blutgasanalyse, eine arterielle, je nach Schwere der Erkrankung. Und natürlich die Auskultation. Armins Lieblingsarztdings,
ja.
Ne?
Ja, genau. Das Arztdings. Das ist ganz gut.
Ja.
Das ist wirklich so ein Fall, wo ich mal auskultieren würde. In der Prämedambulanz auch. Ganz gezielt.
Ja.
Spätestens präoperativ vor der Einleitung.
Ja, also ganz hoch im Kurs die Atemwegsinfekte, ne? Da ja. Genau nachfragen.
Gut, dann gibt es seltene Erkrankungen, an die wir denken können. Und als selten ist definiert eine Erkrankung, wenn sie weniger als 1 zu 2000 vorkommt in der Bevölkerung. Fand ich jetzt relativ hoch, aber das ist die Definition. Wo kommt die eigentlich her? Ich weiß gar nicht. Wer hat das denn gesagt? Wer sagt denn das?
Ist das eine WHO-Definition? Ich weiß es, ja. Ich weiß es tatsächlich auch nicht.
Wir haben die Zahl irgendwo gelesen, aber ich komme jetzt auch, egal. Aber
sie steht bei Wikipedia, also muss es stimmen.
Also das W in WHO steht für Wikipedia.
Ja, genau.
Ja, also fallen dir spontan Syndrome ein, Gordon?
Also
jetzt kannst du angeben.
Ja, nee, ich kann überhaupt nicht angeben, weil grundsätzlich kenne ich nur die Syndrome, die für uns Anästhesisten irgendwie eine Relevanz haben. Ne? Also die Dysmorphie-Syndrome wie Pierre-Robin-Sequenz oder Treacher-Collins, Golden Haar, Grüdi-Schat, sowas halt, ne? Die einfach immer mit einem erschwerten Atemweg assoziiert sind. Oder die Speicherkrankheiten, Hurler, Hunter, diese Mucopolysaccharidosen, die unsere Medikamentenauswahl beeinflussen. Das fällt mir noch ein. Kippelfeil, HWS-Fehlbildung, ne? Die auch eben mit einer Intubationsschwierigkeit einhergehen. Und natürlich ganz hoch im Kurs die Muskelerkrankungen. Wir haben ja alle Angst vor Muskelerkrankungen, vor Assoziationen mit maligner Hyperthermie oder Mitochondriopathien, hohes Risiko für Priss. Reden wir gleich noch drüber, oder?
Ja. Ja, die gute Nachricht war an dieser Stelle, dass es die Seite orphananesthesia.org gibt. Die ist auch auf unserer Website verlinkt und dort kann man halt nachlesen, was anästhesiologisch empfohlen wird, welche Probleme zu erwarten sind. Die ist richtig toll und üblicherweise wird das so gehandhabt in der Prämedambulanz, dass dann die Eltern sagen, ja, mein Kind hat die und die Syndromerkrankung. Dann guckt man das bei Orphan Anesthesia, druckt das aus, tackert das ans OP-Protokoll und dann, oder Anästhesie-Protokoll und dann kann derjenige Saalanästhesist damit vielleicht schon was anfangen oder es wird im Vorfeld auch kommuniziert, dass man sich ein bisschen darauf einstellen kann. Ich glaube, so ist der übliche Gang in der Klinik.
Ein mega geiles Projekt, ja. Danke, ja. Tino Münster, für die Schöpfung Orphan Anästhesia. Ich kann mich noch erinnern, wie er es das erste Mal auf irgendeinem Kongress vorgestellt hat und ich dachte, ach ja, ist eine coole Idee, aber habe überhaupt nicht einschätzen können, wie es die Kinderanästhesie auch revolutioniert. Also wie ist Sicherheit produziert. Also es ist fantastisch. Ich finde es richtig gut.
Ja. Ich sehe gerade die Liste und denke gerade, wie viele von diesen Punkten ich abhaken kann, der Syndrome, die du hier genannt hast.
Die du selber schon anästhesiert
ja,
hast. Ja,
habe. Also Duchenne auf jeden Fall, Grüdi-Schat auch und Pierre-Robin-Sequenz glaube ich auch und die anderen eher nicht.
Und du? Sie sind halt selten, ne? Genau. Ja. Was hatte ich denn? Ja, Duchenne ist klar. Und Grüdi-Schat hatte ich schon, Pierre Robin hatte ich und Treacher Collins. Golden Haar noch nicht.
Ja. Doch, Treacher Collins war sogar in Berlin. Das war bei euch.
Vielleicht hat was gemeinsam.
Das kann auch sein.
Ja. Ach, die guten okay. Zeiten.
Ja. Kommen zum nächsten Punkt.
Frühgeburtlichkeit. Also die Kleinen werden ja immer kleiner, ne? Also die Medizin hat ja krasse Fortschritte gemacht in der Neonatologie. Und was für kleine Zellklumpen jetzt schon lebensfähig sind und zu Menschen heranwachsen können, das ist einfach fast nicht zu glauben. Ne? Und natürlich steigt dann auch die Inzidenz für uns, dass wir eben mit ehemaligen Frühchen zu tun haben. Kennst du den Spruch, einmal Frühchen, immer Frühchen?
Jo, habe ich schon mal gehört und das stimmt, so würde ich mal erstmal so unterstreichen, aber irgendwann sind die Frühchen auch keine Frühchen mehr. Ne? Wenn die 14 Jahre alt sind und in der Anamnese wird dann erhoben, ist ein ehemaliges Frühchen, dann muss man noch vielleicht fragen, sind denn irgendwelche Probleme davon geblieben? Wahrscheinlich eher nicht mit 14 Jahren, aber
ja.
Halt, na, bist du anderer Meinung?
Naja, also aus Erfahrung heraus, das sind schon Kinder, die irgendwie so eine Hospitalisierungstendenz zeigen. Ne? Also
ja, okay.
Die haben Weißkittelangst, Nadelphobien und die erfordern schon eine besondere Aufmerksamkeit.
Ja, so betrachtet schon, aber so rein körperlich, wenn sie so weit gekommen sind, dann sind ja, ja oft ja, die haben dann keine, ausgewachsen. Ne? Wichtiger ja, ist halt zu wissen, die sind frühgeburtlich und wir operieren das Kind im ersten Lebensjahr zum Beispiel. Dann ist immer nochmal wichtig zu wissen, in welcher postkonzeptionellen Woche findet sich das Kind. Hier ist wieder das Stichwort Apnoe-Bradykardie-Syndrom. Ich mag dieses Syndrom nicht.
Ich mag es auch nicht.
Wir haben darüber auch in der frühen Folge immer gesprochen.
Total doofes Syndrom.
Ja.
Da steht ja im Vordergrund das postoperative Apnoe-Risiko und das erhöht sich außerdem durch Anämie oder Apnoe in der Anamnese und ist vergesellschaftet mit einer hohen Inzidenz von BPD, also dem der bronchopulmonalen Dysplasie. Und auch da sind die älteren Kinder, haben häufig immer noch ein hyperreagibles Bronchialsystem, neigen zu pulmonalen Infekten, haben vielleicht eine Rechtsherzbelastung. Da ist es natürlich wichtig, die präoperative Optimierung im Sinne von Abwägung der Dringlichkeit, wenn die gerade einen Infekt hatten, vielleicht eine erweiterte Diagnostik, wenn wir einen Hinweis haben auf eine Rechtsherzbelastung, Echo, BGA, EKG, Röntgen, Thorax tatsächlich. Anästhesieverfahren, brauchen wir eine allgemeine Anästhesie oder können wir vielleicht eine Standalone-Regionale machen, wie bei deinen Leistenhernien, hast du ja in der früheren Folge drüber erzählt. Präoperative Koffein-Citratgabe von 10 Milligramm pro Kilogramm verringert die Apnoe-Häufigkeit. Also da können wir auch etwas tun im Sinne der Verbesserung. Und das postoperative Monitor muss geplant werden. Ne? Also bis 12 Stunden sollten die Kinder überwacht werden, wenn sie innerhalb der 60. postkonzeptionellen Woche operiert werden. Und wenn nach 12 Stunden keine Apnoe aufgetreten ist, dann wird sie auch nach 13 Stunden höchstwahrscheinlich nicht mehr auftreten.
Zum Koffeinzitrat lässt sich noch sagen, ich kenne das so, dass die Neointensiv das häufig schon gibt. Das heißt, ich muss mich damit nicht beschäftigen, aber das ist ja gut zu wissen. Wenn es gegeben wurde, kann man ja nochmal so gezielt nachfragen. Und insgesamt, ehemalige Frühchen sind ja schon vorbekannt. Die kommen ja nicht immer, also im ganzen Gegenteil, in den meisten Fällen kommen sie mehr oder minder elektiv in den OP. Und da sind sie ja schon gut durchuntersucht. Also alles, was du gerade gesagt hast, das kennen wir schon, müssen wir einfach in den Unterlagen sichten. Ne? Das ist das Schöne und Elegante.
Richtig.
Übrigens auch bei den Syndromkindern, da sind die oft neuropädiatrisch irgendwie angebunden und auch da weiß man ja schon glücklicherweise viel, ne? Das ist ein bisschen so Büroarbeit.
Ja, eine Ausnahme sind die muskulären Hypotonien, ne? Weil die sehen wir ja häufig im Rahmen der Diagnostik, ne? Zur Muskelbiopsie oder zum MRT.
Ja, okay.
Und da sind sie dann natürlich noch Blackboxer für uns, ne? Aber da kommen wir später zu.
Genau. So, dann geht's um den schwierigen Atemweg. Den müssen wir natürlich erkennen. Und
Weißt du, was mich überrascht hat? Die Definition des schwierigen Atemwegs. Es ist ja nicht so, dass ich mich noch nicht damit befasst hätte in meinem Leben, aber ich habe einfach gedacht, schwieriger Atemweg ist halt einfach irgendwie eine can't ventilate, can't intubate Situation, eben Schwierigkeiten zu intubieren. Aber die Definition ist noch weiter gefasst. Und zwar lautet sie, dass ein schwieriger Atemweg vorliegt, wenn es für einen durchschnittlich trainierten ärztlich Anästhesierenden nicht möglich ist, eine suffiziente Maskenbeatmung oder endotracheale Intubation durchzuführen. Das heißt, auch wenn das Kind in der Einleitung einen Bronchospasmus hat und ich deshalb eine suffiziente Maskenbeatmung nicht durchführen kann, ist es schon ein schwieriger Atemweg.
Ja, meinst du so gemeint? Ich dachte, das wären echt so.
Ich verstehe das so. Wenn eine suffiziente Maskenbeatmung nicht möglich ist, ist es ein schwieriger Atemweg. Und da werden ja nicht keine Gründe genannt oder Ausschlusskriterien. Ja, also wenn die Zunge zu groß ist, ist es einer. Aber wenn es ein Bronchospasmus ist, ist es keiner. Das ist also nicht genannt. Das ist nur Kriterium, keine suffiziente Maskenbeatmung möglich.
Ja, okay, spannend. Ich habe das so nicht verstanden. Ich hätte mich eher so auf die physiologischen Veränderungen oder anatomischen Veränderungen
gestürzt, hätte ich auch,
um das zu erkennen. Ne?
Hätte ich auch, aber das bedeutet ja, dass ein Asthma in der Anamnese, ein allergisches Asthma, schon ein Hinweis auf einen schwierigen Atemweg sein könnte. Weil du, wenn das Kind in der Einleitung einen Asthmaanfall bekommt, gibst Mivacron, Histaminausschüttung, zack, Bronchospasmus, ist die Maskenbeatmung nicht mehr möglich.
Ja, aber das ist vielleicht was Funktionelles und ich glaube, in meinem Verständnis ist es ein anatomisch schwieriger Atemweg und da hilft halt die Anamnese sehr weit. Ne? Da kann man auch mal nach einem Anästhesieausweis fragen. Auch das gibt's bei Kindern, habe ich auch schon ein paar Mal ausgestellt tatsächlich. Hilfreich ist dabei eben auch zu fragen, gab es denn Probleme? Wurden Ihnen Probleme genannt, dass es welche gab bei der letzten Operation? Wenn das alles verneint wurde, muss man dann nach klinischen Kriterien gucken. Ne? Gibt es kraniofasziale Dysmorphien, Retrognathie, Ohrfehlbildungen? Dann, ja, wie du schon vorhin gesagt hast, beim Klippel-Fall-Syndrom, oder das hast du vorhin erwähnt, da gibt es ja Halswirbel, Synostosen, also eine Verminderung der Reklinationsfähigkeit des Kopfes oder der Halswirbelsäule.
Die Ohrfehlbildung will ich nochmal unterstreichen, weil das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges
Merkmal.
Merkmal, danke.
Bitte?
Wenn die tief stehen oder komisch geformt sind oder nicht symmetrisch sind, das ist ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass ein schwieriger Atemweg vorliegen kann. Mhm. Also das ist ja auch ein schönes Tool für Anfänger. Ne? Du guckst dir das Kind an und siehst sofort, ah, schwieriger Atemweg. Das ist eine prima Vista-Diagnose.
Da fällt mir auch wieder eine Geschichte ein aus dem Alltag. Ich hatte mal ein Kind gehabt, das hat auch ein Syndrom gehabt und das war so mit, dieses Syndrom ging mit einem schwierigen Atemweg einher. Alle waren total aufgeregt. Wir haben es toll gelöst, weil in die Einleitung kam dann unsere HNO-Oberärztin, sogar die HNO-Ärzte waracda für eine Notfalltracheotomie und ich durfte trotzdem das Kind einleiten. Und aber ich war entspannt. Warum war ich entspannt? Ich habe nämlich einfach das Klinikum angerufen, in dem das Kind vorher war. Das war nämlich im Altonaer Kinderkrankenhaus. Hab dann einfach gefragt, na, gab es ein Problem bei euch? Und dann guckte er seine OP-Protokolle durch. Im Computer meinte, oh nee, hier, Maskenbeatmung, Larynxmaske, Tubus, alles, was du willst, war alles nie ein Problem. Und ich war dann, also mit dieser Sicherheit war ich sehr entspannt. Ich habe auch gefragt, ob das lange her ist mit der letzten Narkose oder nicht. War es nicht. Also hat sich nicht viel anatomisch geändert. Ich hätte natürlich jetzt ganz cool sein können. Ja, es war richtig schwierig, ich habe es geschafft. Aber nein,
das eine, war so. Eine Sternstunde, ne, wenn du einen schwierigen Atemweg hast oder eine herausfordernde anästhesiologische und du da cool bist und das ganz souverän abarbeitest.
Perfekt. Genau. Ja. Aber auch hier wieder Anamnese. Ne? Hinterklemmen, dabei sein, erkennen, genau. Detektiv spielen.
Wir haben noch nicht genannt die Symptome der Obstruktion des oberen Atemwegs. Ne? Das ist ja auch ein Hinweis für einen schwierigen Atemweg. Stridor, Schnarchen, OSAS. Beim inspiratorischen Stridor ist es eine Obstruktion der extratorakalen Atemwege. Und der expiratorische Stridor ist ein Symptom der Obstruktion der intratorakalen Atemwege. So, ist das richtig? Ja, ne?
Ja, das ist richtig. Würde ich auch so sagen.
Ja. Und das mal Fragen. Erstmanifestation, Intensität, Dauer und Verlauf der Atemnot. Wie du es gemacht hast, gab es vorherige Narkosen mit Intubationen? Falls nicht, wäre ein HNO-Konzil vielleicht nicht schlecht. Sättigung, die aktuelle und eine BGA sind dann doch relativ wichtig. Man sollte da auf die Intubation verzichten und lieber einen weniger invasiven Atemweg wählen. Und man muss auch ein postoperatives Beatmungsbett zumindest in der Hinterhand haben, falls irgendwas eben nicht so gut funktioniert, wie man sich das wünscht. Letztendlich ist es wahrscheinlich, dass die Symptomatik sich durch die Narkose nicht verbessert, sondern eher verschlechtert.
Naja, auch da fällt mir wieder ein Fall ein, aber ich kann ja nicht dauernd aus dem Nähkästchen plaudern.
Doch, warum nicht? Dafür machen wir das ja.
Ja, nee, das ist auch kein schöner, kein positives Beispiel gewesen. Ich hatte so ein Mediastinel-Mess-Syndrom-Kind gehabt. Das habe ich fast umgebracht, sage ich jetzt mal. Also nicht, das stimmt nicht ganz. Das war ja auch alles so im Vorfeld aufgeklärt, dass es sehr schwierig sein könnte und das wurde schwierig und am Ende war das sogar eine ECMO gelandet. Das war nicht toll, aber wir haben das noch analysiert und gesagt, ja, jeder hätte es genauso gemacht wie ich und es war, glaube ich, auch nicht so schlimm wie, das war schon schlimm, doch.
Das war schon schlimm. Das klingt Punkt. Dramatisch, das klingt
ja, dramatisch, ja. Ja, war es auch. Das war, ja, war so genau das, ne? Es hat eine Obstruktion der extratorakalen Atemwege, naja, nicht ganz, das war die Bifurkation der Trachea betroffen, Tumoren, so Lymphom, ne? Und es war klar, wenn es einfach, wenn wir eine Narkose machen, dann kollabieren die Atemwege, dann fällt der ganze Tugur zusammen. Und das wenige, was noch eher an Aufhalten hat, durch die Spontanatmung geht zu. Deshalb müssen wir eine Spontanatmung erhalten. Also war die Maßgabe, wir machen eine Analgosedierung mit Ketadormicum, um die Spontanatmung zu erhalten. Und dass er ein bisschen so abgeschirmt ist, in aufrechter Körperposition. Und der Chirurg macht Lokalanästhesie, sehr großzügig. Hat aber nicht geklappt. Ja. Der hat dann trotzdem, das ist dann trotzdem kollabiert. Also das ist erstmal deoxygeniert. Wir konnten aber dann die Oxygenierung wieder irgendwie herstellen. Aber er hat dann halt diesen Unterdrucködem entwickelt. So ein heftiges, dass er dann so darüber dann sekundär eingebrochen ist.
Dekompensiert ist er.
Ja. Und das hat dann zu ECMO geführt. Also, nee, er hat keine ECMO bekommen. Er wurde intubiert und war dann hochkettig flaminpflichtig und chorotrop und was weiß ich was alles. Und beim zweiten Mal, als er dann wurde es unter ECMO-Bereitschaft gemacht. So war das. Ah, genau. Okay. Und wie gesagt, ich habe da auch mit meinem Chef drüber gesprochen. Also jetzt gar nicht, ich habe das Gespräch gesucht, nicht er mit mir, sondern ich mit ihm. Und wollte das einmal so aus dem, für mich aus der Welt räumen, ob ich da irgendwas falsch gemacht habe. Und er meinte, nee, das hätte er wahrscheinlich ganz genauso gemacht. Und es war ein Versuch, wir wussten alle, dass es schwierig sein wird und es ist schwierig geworden. Und dafür war eben das Narkosegespräch so wichtig. Ne? Ich habe auch mit den Eltern darüber gesprochen, dann noch im Nachhinein, die meinen, nee, alles gut, machen Sie sich keinen Vorwurf und so, ne? Das Punkt. Also es war alles gut am Ende zu Ende gegangen, ne? Aber war trotzdem dramatisch und möchte man nicht allzu häufig haben im Leben sowas. Ne?
Mediastinal Mass ist wie ich ganz gerne sage, eine ganz heiße Kiste. Hasse ich. Ja. Ne? Weil du einfach nicht weißt, in welche Richtung sich das entwickelt.
Ja.
Genau. In deinem Fall, in diesem Fall, in die falsche.
Ja. Okay.
Ja, zum expiratorischen Stridor wollte ich noch was sagen. Haben wir gesagt, Symptom der Obstruktion der intrathorakalen Atemwege. Und da bin ich über eine interessante Veröffentlichung gestoßen, von 2011 auf dem British Journal of Anesthesia. Die haben sich die häufigsten Komplikationen im Airway Management in den UK angeschaut. In 2 von 8 schweren Komplikationen bei der Atemwegesicherung in der Kinderanästhesie war ursächlich eine präoperativ unerkannte subglottische Stenose. Das sind einfach so Dinge, die man durch eine gute Anamnese und durch gutes Zuhören und vielleicht auch durch Auskultation, Befragen der Eltern rausfischen kann. Also da kann man wirklich ganz aktiv schwere Zwischenfälle vermeiden.
Nee, also spannend. Ja, kann man nicht anders sagen, aber man muss den Leuten zuhören, genau. Nächster Abschnitt wäre OSA, obstruktives Schlafapnoe. Auch das gibt es bei Kindern. Vorweg kann man sagen, dass wir einen Experten für ein Interview gewonnen haben. Das ist der Gregor Badelt. Und wir werden das Thema nochmal schön mit ihm breittreten in einem Experteninterview. Und deshalb werden wir uns bei diesem Punkt gerade mal kurz nur dazu äußern.
Genau, wir hatten ja schon einmal. In welchem Rahmen haben wir das denn gemacht eigentlich?
Ja, bei der Prey haben wir drüber gesprochen. Bei Prey,
richtig. Genau. Also da gibt es Fragebögen, um ein OSA-Risiko abzufragen. Häufige Symptome sind eben Schnarchen, erschwertes Atmen oder Apnoephasen, Zyanoseanfälle, das wissen dann die Eltern. Ne? Oder sekundäre Enuresis, wenn die Kinder wieder anfangen einzunässen. Exzessive Tagesschläfrigkeit, wenn die müde sind, Konzentrationsschwäche haben. Es macht auch so ADHS-ähnliche Symptome. Das heißt also, es muss nicht immer gleich ein ADHS sein, das dahinter steht. Es kann auch mal was ganz anderes sein. Häufig haben die Kinder Gedeihstörungen.
Ja, so also Adipositas. Genau. Ne? Sehen so komisch aus, in Anführungsstrichen. Tonsillenhyperplasie spielt eine Rolle. Dann die sogenannte Facies Adenoidea. Das muss man googeln, wenn man das schafft, richtig zu schreiben. Mikro- und Retrognathie haben die manchmal auch, ne? Und so einen hohen Gaumenbogen muss man auch im Mund gucken. Und tatsächlich einen arteriellen Hypertonus. Das wären so körperliche Stigmata. Und genau, da können wir wieder in diesem Zusammenhang auch verweisen auf einen Fragebogen, den Stubur, oder ich weiß nicht, jemand das richtig ausspricht.
Ja, konnten wir das letzte Mal auch
schon. S-T-B-U-R. Aber das wird uns ja Gregor dann erzählen.
Genau. Sagen wir einfach, wie es heißt, das Akronym
Snoring. Ja, genau. Also das S steht, genau, Snoring, Trouble Breathing, Unrefreshed. Das sind so 5 Punkte. Und wenn 3 von diesen Punkten erfüllt sind, dann hat man ein bis zu 10-faches Risiko für einen Prey.
Den Fragebogen und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Und wie wichtig das ist, diese Symptome abzufragen oder zumindest, wenn man Hinweise auf eine OSA hat, diesen Fragebogen zu benutzen, das zeigt eine Studie aus Boston und Washington. Die ist erschienen in Anesthesia and Analgesia und die heißt Death or Neurologic Injury After Tonsillectomy in Children with a Focus on Obstructive Sleep Apnea. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Ergebnis war, über die Hälfte der Kinder nach einer TE, die einen schweren neurologischen Schaden erlitten haben oder verstorben sind, wiesen in einer Post-Hoc-Analyse präoperativ Symptome einer OSA auf. Das heißt, da steht die Vermutung im Raum, dass ein Teil dieser Fälle bei einer adäquaten postoperativen Überwachung hätte vermieden werden können. Also man muss es identifizieren, dann darauf reagieren, dann macht man eine sichere Anästhesie.
Ja, schön, womit sich Leute so beschäftigt haben. Also manchmal, man kommt ja spontan nicht darauf, ne? Also umso wichtiger ist, dass wir diesen Podcast hier machen.
Ja, ganz genau.
Genau. So, nächster Punkt wäre die Gerinnungsanamnese. Das ist ja auch ein Ding hier mit der Gerinnungskaskade. Ich glaube, die muss man nicht wissen. Und um es kurz zu machen, Anamnese ist besser als Labor. Das ist so das Fazit, was man hier mitnehmen sollte. Und da hilft einem der Gerinnungsfragebogen, den man vielleicht aus dem Kreißsaal kennt. Das sind ähnliche Fragen. Man fragt die Kinder und die Eltern, ob es häufiger verlängerte Blutungsphasen gibt nach einer Schürfwunde, Zahnfleischbluten entsteht, Kniegelenksergüsse da sind, ob es schon Auffälligkeiten nach anderen Operationen gab, also so ganz banale Sachen. Und das sind Fragen, die darauf abzielen, eben Gerinnungsproblematiken zu erkennen anhand von klinischen Symptomen. Denn die meisten klinischen Symptome sind eben nicht über das Labor zu ermitteln.
Ja, vielleicht sollte man mal kurz in 2 Sätzen sagen, warum das so ist. Also wenn man einen Blick in ein Physiologiebuch wirft und diese Gerinnungskaskade sich nochmal anschaut. Also ich habe die, keine Ahnung, 50 Mal gelernt und mindestens 50 Mal wieder vergessen. Es ist einfach, mein Gehirn ist dafür nicht gemacht. Aber ich glaube, das geht den meisten so. Aber die häufigsten Gerinnungsstörungen, die wir bei Kindern antreffen. Das ist einmal das von Willebrand-Jürgens-Syndrom mit einer Inzidenz von 1 zu 1000, Hämophilie A und Hämophilie B. Und die machen in der Summe über 80% aller Gerinnungsstörungen aus. Und wenn man jetzt sich die Probleme anschaut, die diese Erkrankung mit sich bringen, Hämophilie A ist ein Faktor 8 Mangel, Hämophilie B ein Faktor 9 Mangel und von Willebrand-Jürgens-Syndrom ist es ein Mangel oder Strukturdefekt des von Willebrand-Faktors, ja, der das Trägerprotein des Faktor 8 ist. Also haben wir wieder ein Faktor 8 Problem. In der Gerinnungskaskade sind Faktor 8 und 9 die Endstrecke der intrinsischen Gerinnung und aktivieren Faktor 10. Das bedeutet, dass sich Probleme bei diesen drei Erkrankungen, also bei über 80% aller Gerinnungsstörungen bei Kindern, in der PDT zeigen müssten. Eine milde Verlaufsform kann eine PDT aber völlig unverändert lassen. Gleichermaßen können die aber schwere hämorrhagische Ereignisse intraoperativ machen. Und deshalb ist eben die Anamnese so wichtig.
Hast du schön zusammengefasst. Ich glaube auch, dass die PDT ursprünglich dafür entwickelt wurde, die Hämophilie A zu monitoren und nicht um Heparin zu monitoren. Ich glaube, das ist der Ursprung dieser Messmethode übrigens. Und vielleicht nur, um das nochmal klar zu machen, also vom Willebrand-Jürgens-Syndrom verlängert nicht die APTT, das misst du anders. Ne? Wenn am ehesten dann mit dem PFA-100-Test.
Also. Ja genau, das ist ein Baustein der Diagnostik. Also die ist ja insgesamt recht kompliziert. Es gibt ja verschiedene Subtypen und um die richtige Diagnose zu stellen, sind schon ein paar mehr Labortests notwendig. Also da wird die Interaktion von Faktor 8 mit dem von Willebrand-Faktor geprüft, es wird die Konzentration des von Willebrand-Faktors geprüft, die Funktion des von Willebrand-Faktors, dann das Verhältnis von Willebrand-Faktor-Aktivität zur Konzentration, also das ist insgesamt sehr kompliziert, muss man sagen.
Ja, okay.
Damit können wir jetzt aber schon ein vorläufiges Fazit ziehen, denn wenn wir Hinweise auf Gerinnungsstörungen haben, dann kommen wir mit der Routine-Labordiagnostik nicht weiter. Dann brauchen wir einzelne Faktorenbestimmungen und Aktivitätenbestimmungen. Das müssen wir dann über ein Gerinnungskonsil machen und da brauchen wir dann Hilfe von einem Profi.
Experten, genau. Gut, kommen wir dann zum nächsten Punkt. Das wären die kardiovaskulären Vorerkrankungen. Also wie schon vorhin erwähnt, haben wir immer mehr mit Kindern zu tun, die komplexe korrigierte Vizien haben, wie zum Beispiel eben die Linksherzhypoplasten und auch die brechen sich mal den Arm oder müssen einfach eine Tonsillektomie bekommen. Auch hier ist dann wichtig, dass wir das Kind einschätzen, wie stark ist es eingeschränkt, wie gut ist es korrigiert und erstaunlicherweise kennen die Kinder sich am besten, ne? Oder die Eltern, die wissen ganz genau, bis zu welchem Grad die gehen können. Ich frage dann immer, spielen die Fußball, fahren die Fahrrad, also so machen welche alltäglichen Dinge machen sie oder welche eben nicht. Und genau. Ich glaube, damit kommt man gut zurecht. Oft sagen einem auch die Eltern, du willst was sagen, ne? Ich lasse dich nicht aussprechen. Oft sagen auch die Eltern, was denn die normale Sättigung ist und womit das jeweilige Kind sich wohlfühlt. Also das ist dann, na, weil Achtung, wenn man das Kind dann einen Sättigungsclip gibt, dann hat das eine Sättigung von 85 und das Kind ist quietschfidel und das ist okay.
Da möchte ich dazwischen grätschen. Wenn die Kinder normal entwickelt sind und im Alltag nicht eingeschränkt sind, ne, Fußball spielen, Fahrrad fahren und eigentlich quasi kurativ behandelt sind, dann ist es das eine. Aber sobald die noch Einschränkungen haben, finde ich, gehören die an ein Zentrum. Das sollte dann nicht das Feld-, Wald- und Wiesenkrankenhaus machen, das ein HNO hat und jetzt eben bei dieses Kind tonsillektomieren möchte, weil der Weg so schön nah ist vom Wohnort. Die Kinder gehören an ein Zentrum mit entsprechender Expertise. Oder wie siehst du das?
Genau. Ja, sehe ich auch so. Also ich mache ja solche Kinder tatsächlich manchmal, aber ich bin immer froh, wenn mein Oberarzt nebenan ist und der sofort da ist, wenn es Probleme gibt. Also, und wenn ich das nicht hätte,
puh. Richtig.
Mag ich mir gar nicht ausmalen. Ne?
Es ist halt einfach sehr komplex. Ne? Man muss die Blutflussverhältnisse genau kennen. Ja. Man muss das, bevor man die Anästhesie macht, einfach durchdringen. Bei einer Fontanzirkulation zum Beispiel, ne, da wird ja die Lunge komplett passiv durchströmt und die Kinder, die haben echt ein großes Problem in der Hypovolemie oder bei hohen Beatmungsdrücken. Da braucht man Erfahrung.
Ja, das ist, glaube ich, ein eigenes Thema für den Podcast. Freue mich schon drauf. Nächster Punkt, Impfungen. Das ist auch so ein, da muss ich mal an die Hygiene denken. Warum sage ich gleich? Also die aktuellen Empfehlungen sind, dass man 2 Wochen nach einer Aktivimpfung warten soll, also nach einer Gabe von Lebendimpfstoffen und 3 Tage nach einer Gabe von Totimpfstoffen, bevor man eine Anästhesie anfängt. Mit der Begründung, es sollen Narkose und Nebenwirkungen nicht mit einer Impfreaktion fehlinterpretiert werden, zum Beispiel in Bezug auf postoperatives Fieber. Aber, und jetzt kommt der Bezug zur Hygiene, es gibt keine Evidenz dafür, das ist einfach nur eine allgemeingültige Empfehlung und ich meine, das ist jetzt gemein gegenüber der Hygiene, die postuliert auch mal Sachen so, Das, ich lasse das mit Hygiene am besten weg. Aber ich will darauf hinaus, die Hygiene sagt, das ist die einzige Wissenschaft, die Sachen vorschreibt, ohne eine Evidenz vorlegen zu müssen. Ja, und genauso fällt es sich hier bei den Impfungen nämlich auch ein bisschen.
Ah, okay, das habe ich so noch nie gesehen. Ja, das habe ich so noch nie betrachtet. Na gut, wir wollen halt sozusagen die Fehlinterpretation. Es kann ja durchaus sein, postoperatives Fieber kann ja einerseits durch ein chirurgisches Problem entstehen oder eben durch eine Impfreaktion. Und einfach das diskriminieren zu oder nicht diskriminieren zu müssen, das hilft einem ja dann schon mal weiter. Ich kenne tatsächlich auch noch einen anderen Grund, und zwar, dass man eine, auch dafür gibt es wohl keine Evidenz, aber dass man eine mögliche Abschwächung der Impfreaktion durch so eine postoperative, milde, vorübergehende Immunsuppression vermeiden möchte. Also alles ohne Evidenz, aber ja. Es schadet sicherlich nichts, wenn man diese Abstände zur OP nach einer Impfung einhält.
Ja, das wissen auch die meisten Kinderärzte. Einmal habe ich tatsächlich ein Kind mal rausgefischt, was 3 Tage nach einer Aktivimpfung bei mir in der Prämienambulanz war. Das habe ich dann auch abgelehnt tatsächlich. Weiß nicht, war auch ein elektiver Eingriff. Ich glaube, da muss man auch wieder so das Ganze global betrachten. Ne? Kommen die von weiter her? Haben die lange Anreise? Wie aufwendig war es fürs Kind? Wie dringlich ist die OP und so weiter und so fort? Ne? Aber in dem Fall
2 Wochen verschiebt, müssen die ja nicht nochmal extra vorher in die Klinik. Ja, jetzt vielleicht schon für so eine Covid-PCR. Ist natürlich jetzt zu dieser Zeit etwas aufwendiger, aber wären wir nicht in einer Pandemie, würde das ja keinen großen Unterschied eigentlich machen. Natürlich nervig, aber die Sicherheit steht ja vor. Ne?
Nächster Punkt, muskuläre Hypotonie. Als das Thema hier in unserem Skript wieder aufkam, da muss ich so lachen. Ich habe mich daran erinnert, wie das in Berlin immer angesprochen wurde, wie oft wir darüber gesprochen haben, dass wenn wir an dieses Leitsymptom denken müssen, muskuläre Hypotonie, was ja an viele Facetten haben kann. Und tatsächlich ist das bei uns in Kiel weniger Thema. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das ist bestimmt so ein Berliner Phänomen.
Vielleicht sind wir alle ein bisschen schlapper hier in der Stadt.
Ich weiß es nicht. Aber vielleicht sind Fischbrötchen einfach gesund.
Vielleicht, ja. Frische Luft an der Küste und so, ne? Naja, tatsächlich, und das ist aber nur mein subjektives Empfinden, haben wir hier schon mehr syndromale Erkrankungen als in anderen Bereichen der Republik, in denen ich schon gearbeitet habe. Aber das ist auch nicht evidence-based, das ist nur ein Gefühl. Und das ist natürlich ein Leitsymptom für viele Syndrome, die Muskelhypotonie. Ne? Und entsprechend häufig tritt sie auf. Und unsere Angst ist natürlich, ich sag mal, zweigeteilt. Auf der einen Seite haben wir Angst vor einer malignen Hyperthermie. Und auf der anderen Seite kann aber auch eine Mitochondriopathie dahinter stecken. Und dann haben wir eine hohe Inzidenz für PRIS, für ein Propofol-Infusionssyndrom. Ja. Also so oder so macht es uns Probleme.
Nee, genau. Aber muskuläre Hypotonie ist erstmal so ein Oberbegriff. Und entweder hat das Kind einen Namen, also nicht das Kind, sondern die Erkrankung einen Namen, oder ist es da, um eine Diagnostik zu bekommen. Und dann sind wir mit dem Problem konfrontiert, dass wir zwischen den beiden Übeln abwägen müssen. Aber es ist ja auch einfach oft subjektiv. Also ich erinnere mich auch an ein Phänomen oder einen Fall in Berlin, wo dann der Vater meinte, mein Kind ist so schlapp. Und dann fragte ich, ja, was denn? Kann es keine Klimmzüge machen oder wie? Nee, kann es nicht. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann bin ich auch muskulär hypoton. Also das ist halt auch so ein schmaler Grat eben. Ne? Aber auch da gibt es eine Empfehlung aus einem Journal, das du uns hier zitiert hast. Aus dem Pediatric Anesthesia aus 2013. Was kann man denn machen? Ganz konkret, wenn man jetzt den Verdacht einer muskulären Hypotonie hat. Also im Zweifelsfalle kann man ein neuropädiatrisches Konsil stellen mit einer wahrscheinlichen Diagnose. Die haben wahrscheinlich noch mehr Expertise.
Ja, aber die werden sich auch freuen. Die haben ein Kind mit diesem Symptom und wir fragen, was ist es denn? Wenn ich auch denke, ja du Vollhonk, was soll ich denn dazu schreiben?
Ja, das könnte passieren.
Der empfiehlt dann am besten ein MRT und eine Muskelbiopsie und dann beißt sich die Katze in den Schwanz.
Ja. Aber manchmal übersieht man ja als Anästhesist was und das ist ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Bis zu einem gewissen Punkt können wir das sozusagen kommunizieren und ab dann muss vielleicht doch ein Neuropädiatra im besten Fall übernehmen. Ansonsten kann man ein Labor machen, laut dieser Empfehlung von diesem Paper. Wenn das Krea erhöht ist, dann ist eine Muskelerkrankung gar nicht so unwahrscheinlich. Und wenn das Laktat erhöht ist, vereinfacht gesagt, dann ist eine Mitochondriopathie gar nicht so unwahrscheinlich. Ja? Und im Zweifelsfalle, wenn jetzt man weder eine TIVA machen kann, noch eine balancierte Anästhesie, muss man eine Ketodormikum-Narkose machen.
Coole, einfache Empfehlung, ne? Einfaches Kochrezept.
Ja, aber wie gesagt, nur in Berlin, in Kiel gibt es das nicht.
Ja, dann kommen wir jetzt noch zu 2 Themen und dann sind wir fast durch, die deshalb so wichtig sind, weil sie nicht nur mit einem postoperativen Diskomfort einhergehen und belastend für Kind und Eltern sind, sondern eben auch das operative Outcome mindern können. Und das ist einmal POVOC und das Emergence Delir.
Und in Pavok, das O in Pavok, das zweite steht nicht on children, sondern in children.
Postoperative vomiting on children ist damit nicht gemeint. Und der Gipfel der Inzidenz ist zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr. Unter 3 Jahren ist es extrem selten.
Ja, und unter 3 Jahren ist es unter anderem deswegen selten, da das Brechtzentrum noch gar nicht so entwickelt ist. Ne? Das heißt, wenn Kinder unter 2 Jahren sich übergeben, dann liegt das oft an einer, ja, es ist oft eine Stenose im Magen-Darm-Trakt oder so, aber eben nicht, weil es Übelkeit empfindet und sagt, oh, mir ist schlecht.
Genau, und das Problem ist halt, die Kinder sind unruhig, reißen sich die Zunge raus, werden hypovolem dadurch und erfahren Elektrolytentgleisungen. Die Inzidenz für Nachblutung steigt, klar, besonders wenn da oben gerade auch operiert wurde, ne, TE, AT. Also hat hier die Prophylaxe einen extrem hohen Stellenwert. Man kann das Powerkrisiko ermitteln. Es sind 4 Aspekte, die kann man, glaube ich, eben kurz nennen. Alter über 3, OP-Dauer über 30 Minuten. Dann in der Anamnese ein PONV oder eine Kinetose, auch im eng verwandtschaftlichen Verhältnis. Und dann sind die OPs wie Strabismus, AETE da ganz hoch im Rennen und verursachen ganz häufig postoperatives Erbrechen. Ab 2 Punkten wird eine Prophylaxe empfohlen, also einmal eine TIVA zur Reduzierung emetogener Substanzen, Regionalanästhesie, Dexamethason, Zitrone. Das sind so die häufigsten Wirkstoffgruppen, mit denen wir POVOC gut behandeln können bei Kindern.
Genau, mit einem Apfelskorb kommen wir nicht weiter, in der Regel rauchen 3-jährige Kinder nicht.
Richtig.
Und zum Emergence Delir kann man sagen, das ist gar nicht so selten, das kommt 10-mal häufiger vor als bei Erwachsenen. Und ja, es gibt diesen Leitspruch, Kinder, die unruhig einschlafen, wachen auch unruhig auf, da ist auch was dran. Also Kinder mit hohem Angstscore präoperativ haben auch ein hohes Delir-Risiko danach. Und das Verrückte an der ganzen Sache ist, dass diese Probleme, die postoperativ aufstehen können, also neben dem Delir auch noch über den Klinikaufenthalt hinausgehen. Ja? Also die Kinder haben postoperativ Schlafprobleme mit nächtlichen Weinen, Wutanfälle, nächtliches Einnässen. Es kann ein Trennungsangst bestehen. Und man sieht das auch, wenn die Kinder dann wiederkommen, auch nach Jahren zu einer zweiten OP sind die Kinder viel auffälliger als die, die nativ in ein Krankenhaus gehen, ja. Und das ist eben deswegen so extrem wichtig, dass man die präoperative Angst senkt, wieder eins meiner Lieblingsthemen. Aber so unmittelbar sieht man das aber auch im Aufwachraum, ne? Dass man eben das Delir dort kontrolliert, indem man das im Vorfeld alles erkennt. Also auch hier ist das Erkennen der Risikokonstellation wichtig, ne? Und dazu gehören eben auch wiederum die Kleinkinder, die am Kopf operiert werden.
Ich möchte an dieser Stelle mal an mein Statement nochmal erinnern, zur Übergriffigkeit bei Kindern. Ihr erinnert euch an die UN-Charta of the Rights of the Child. Ist das eigentlich Charta richtig ausgesprochen oder heißt es Charter?
Ich glaube so und so.
Kann man beides sagen, oder? Ja, Thema Maske drauf und fertig. Ne? Also das, was du gerade gesagt hast, zeigt, dass die Kinder in der psychosozialen Entwicklung zurückgeworfen werden. Es ist also nicht nur eben mal ein Kavaliersdelikt. Wir bremsen die Kinder aus, wir fügen ihnen einen messbaren Schaden zu.
Und das müssen wir unbedingt vermeiden. Und deshalb ist der richtige Umgang mit Kindern so wichtig. Ne?
In einem der nächsten Podcasts werden wir uns auf jeden Fall um dieses Thema präoperative Angst und dessen effektive Behandlung widmen und werden das Thema richtig schön breitreten.
Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, bei Kindern gibt es auch noch Labordiagnostik, die man eventuell machen kann oder allgemein präoperative Diagnostik. Und die Frage ist, wie viel brauchen wir eigentlich an Bildgebung, Labor und so weiter?
Ich glaube, man kann allgemein sagen, dass bei Kindern mit unauffälliger Anamnese und fehlendem pathologischen Untersuchungsbefund, da haben wir es nämlich wieder, Untersuchungsbefund, kann im Grundsatz auf eine Laboruntersuchung verzichtet werden.
Genau, und das ist ja die Regel. Deshalb kann man schon eigentlich sagen, wann sollten wir eigentlich ein Labor machen? Und ich sehe das sinnvoll bei Chemokindern oder die eine Chemo bekommen sollen, denn das sind ja oft die auch auffällig sind im Blutbild zum Beispiel. Ne? Die haben eine Panzytopenie, Bicytopenie und so weiter. Das müssen wir erkennen, einfach um auch das Blutungsrisiko und die zu erkennen und um Reserven zu sehen, ne? welches das Kind eben hat. Also sprich, wie niedrig ist der HB. Dann gibt es ja ganz spezielle Erkrankungen, wie zum Beispiel die Sichelzellanämie, die Thalassämie. Dann sollte man schon auch vorher wissen, wie da der HB ist, von welchem Wert wir starten.
Genau, das gleiche gilt bei OPs mit hohem zu erwartendem Blutverlust. Ne? Ausgangs-HB ist da einfach notwendig. Ne?
Genau, und dann haben wir schon über den Gerinnungsfragebogen gesprochen. Wenn der pathologisch ist, dann sollte man auch mal einen Gerinnungskonsil stellen. Der läuft oft darauf hinaus, dass die dann bitten, spezielle Gerinnungsparameter eben abzunehmen oder um irgendwas nachzuhalten, genau, oder auszuschließen eben. Ne?
Genau, klare Fragestellung.
Ja, und wie verhält es sich mit TTE und EKG?
Ja, Kinder, die diese Untersuchung bräuchten, die haben ja in der Regel ein bekanntes Problem. Es sei denn, du hast jetzt einen erstmaligen auffälligen Auskultationsbefund, ne, dann ist das eine Untersuchung, die man dann direkt anordnen sollte. Und ansonsten sind es einfach Kinder, die mit ihren Erkrankungen bekannt sind oder eben auch neuromuskuläre Erkrankungen haben. Da sollte man halt vorher eine Kardiomyopathie ausschließen, beispielsweise präoperativ.
Und zur Bildgebung kann man sagen, auch da ist man sehr konservativ. Also wenn man irgendwas machen sollte, dann könnte man in den meisten Fällen vielleicht Ultraschall benutzen, was ja nicht strahlend belastend ist. Aber auch das sollte nur ganz gezielt und fokussiert stattfinden. Und oft kommen die Kinder ja zur Bildgebung und dafür sind wir dann ja da, um die Narkose zu machen. Also auch da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz.
Ja, wobei so ein Thoraxröntgen würde ich dann schon machen bei dem Krankheitsbild, das du vorhin erwähnt hast, ist Mediastinal Mass Syndrome. Ne? Da musst du halt einfach eine Bildgebung vorher haben, um zu wissen, was einen erwartet. Ne? Mhm. Und dann lass uns doch mal unseren Podcast zusammenfassen und runterbrechen auf das Wesentliche. Wie ist eine gute präoperative Evaluation zu strukturieren oder wie sollte man sie strukturieren? Und zwar so, dass sie auch im klinischen Alltag praktikabel ist. Und da hat Armin einen Leitfaden erstellt, wie er seine Gespräche in der Ambulanz führt. Und den möchte er euch mal kurz vorstellen.
Ja, also im Endeffekt muss jeder seinen eigenen Leitfaden irgendwie so in seinem Kopf etablieren. Man hat ja natürlich nicht immer die Zeit und auch im Notfall gerade eine ausführliche Analyse zu machen oder alle Informationen zusammenzurufen. Und da muss man sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich glaube, da braucht jeder sein eigenes Rezept. Und ich stelle euch jetzt mein Rezept vor. Es ist natürlich mein persönliches und jeder kann das modifizieren. Also das Erste ist natürlich, dass man fragt nach Alter, Gewicht, Größe. Das haben wir ja vorhin schon gesagt. Ich frage auch gerne nach den U-Untersuchungen. Sind die vollständig gewesen? Gab es da Auffälligkeiten? Da weiß man dann schon das erste Mal, stimmt hier irgendwas mit dem Kind nicht, ne? Oder gibt es Perzentilensprünge? Darüber haben wir auch gesprochen. Dann ist es natürlich wichtig, über den Zahnstatus zu reden. Gibt es Wackelzähne, Milchzähne? Ist der Zahnwechsel vorhanden gewesen oder nicht? Das kann natürlich relevant sein für die Atemwegssicherung. Dann formal sollten wir über die Impfungen einmal mal fragen. Einmal, um zu wissen, ist das Kind so grundimmunisiert? Das ist ja eine gute Info erstmal. Und natürlich, ob die Abstände eingehalten wurden, von denen wir vorhin gesprochen haben. Dann frage ich nach der Gerinnungsanamnese, so wie wir das ja auch vorhin besprochen haben. Ich frage erstmal ganz offen, gibt es Probleme bei der Gerinnung? Wissen Sie was, ob da was vorliegt? Und dann sagen die meistens, nee, wüsste ich nicht. Und dann frage ich immer noch ein, zweimal nach, gibt es eine verlängerte Blutungszeit nach einer Schürfwunde oder gab es sogar Operationen, wo schon was Auffälliges war? Und wenn die dann nein, nein antworten, dann kann man eigentlich schon sagen, dass da wahrscheinlich nichts Auffälliges ist. Mhm. Dann frage ich noch nach der Familienanamnese. Gibt es genetische Defekte in der Familie? Dann ist natürlich ganz wichtig nach der Vorerfahrung mit Narkosen. Gab es denn Probleme? Wenn ja, dann ist das ja eine wichtige Info für uns. Und dann gehe ich nochmal auf den Atemweg. Und da frage ich ganz gezielt, gibt es einen respiratorischen Infekt? Oder gab es sonst irgendwelche Auffälligkeiten in letzter Zeit bezüglich Krankheitssymptomen? Das ist so ganz runtergebrochen für den Dienst, für die Tasche.
Ja, da hat man dann vieles gedacht und wenn man dann einen auffälligen Befund hat, muss man halt genau hinschauen und darf sich nicht scheuen, fachliche Expertise hinzuzuziehen, Konsile zu stellen oder das Kind dann nochmal ambulant vielleicht zum Kardiologen zu schicken, einfach die Befunde einholen oder eben alte Befunde einholen aus anderen Kliniken, dass man alles gesehen hat, was dieses Kind betrifft. Dann, denke ich, hat man in der präoperativen Evaluation eine gute Arbeit geleistet.
Ja, neulich hatte ich ein sehr schönes Beispiel dafür, wie alles gut sein kann in der Prämed-Ambulanz. Da habe ich mich richtig, richtig drüber gefreut und das möchte ich auch nochmal an dieser Stelle betonen. Also wir bemühen uns ja sehr, wir Kinderanästhesisten am UKSH, dass die Assistenten eben genau diese Informationen alle bekommen und sich nicht verlassen, lost fühlen, wie man heutzutage vielleicht sagt, in der Prämed-Ambulanz. Und wir bilden die aus, die Kollegen und Kolleginnen. Und neulich war es tipptopp gelaufen, ja. Das Kind war richtig prämediziert, es wurde für Regionalanästhesie aufgeklärt, die Nüchternheitszeiten waren gut markiert und ich habe mich so darüber gefreut, über so diese ganz banalen Sachen einfach, ne? Ich konnte einfach meine Narkose entspannt starten.
Ob also, das eine Frucht unserer Arbeit war?
Na, das weiß ich nicht. Ich will nur sagen, es ist eine Art Generationsvertrag. In der Prämed-Ambulanz sitzen die jüngeren Kollegen, die Narkose machen die erfahreneren Kollegen. Aber irgendwann sind eben auch die jüngeren die erfahreneren Kollegen und geben dann ihr Wissen wieder an die jüngeren weiter. Also ich wäre jetzt.
Und sind darauf angewiesen, dass die Jüngeren eine gute Vorarbeit leisten, ne? Damit sie auch gut das weiter. Das ist interessant.
Das ist ein Generationsvertrag.
Ja, stimmt.
Ja, also die Jüngeren müssen ein bisschen geduldig sein. Die gehen sozusagen in Vorleistung, gar keine Frage. Und aber irgendwann sind die eben auch die Großen und geben das zurück. Und das muss so funktionieren auch. Das ist eben so. Das, ja.
Ja, cool.
Und würde umso ich mehr so freue ich mich dann, wenn das genau wie in diesem Falle gut klappt und alles Hand in Hand geht.
Gut. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal so alle Punkte abgearbeitet, an die man in der präoperativen Evaluation denken sollte, was man fragen sollte. Ich glaube, wir haben einen gewissen Anspruch auf Vollständigkeit hier.
Ja, denke ich auch. Und bin auch wieder mal zufrieden, dass wir alle so angerissen haben.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir einen kleinen Cut, gehen mal einen Kaffee trinken und dann würde ich mich ganz gerne noch einmal mit dir über die Aufklärung unterhalten, nur rudimentär, denn wir wissen ja, wie wir aufklären, das unterscheidet ja, also die Qualität der Aufklärung ist ja nun dieselbe und die Anforderungen dieselben wie bei Erwachsenen, aber es gibt doch ein paar Unterschiede, da würde ich gerne zwei, drei Sätze mit dir drüber fallen lassen. Einverstanden?
So machen wir das.
Gordi. Armin.
Ein Thema wollten wir noch anschneiden und zwar der Off-Label-Use.
Ja, also eigentlich wollten wir die Aufklärung besprechen, aber wir sind uns einig geworden, dass die Aufklärung sich jetzt nicht so großartig von der bei Erwachsenen unterscheidet und dass wir alle wissen, wie man aufklärt, was man aufklärt und dass wir uns auch vergewissern müssen, dass das verstanden wurde, ne? Also so ganz explizit beispielsweise Nüchternheit, ne? dass die Eltern verstanden haben, wie lange die Kinder präoperativ nüchtern sein sollen und dass auch eine Stunde für klare Flüssigkeit nicht bedeutet, dann sind zwei Stunden doppelt so gut. Ne? Also dass da wirklich so auch ein inhaltliches Verständnis stattgefunden hat. Davon müssen wir uns überzeugen. Aber, und das ist das, was du gerade gesagt hast, es gibt durchaus Themen oder ein großes Thema, das sich von der Erwachsenenaufklärung unterscheidet, was dazu kommt, der Off-Label-Use, genau, von Medikamenten.
Ja. Das ist die Frage erstmal, was ist denn überhaupt ein Off-Label-Use? Und ich lese mal vor, wie das definiert wird. Das ist die Verwendung eines Medikamentes außerhalb seiner expliziten Zulassung bezüglich der Indikation, der Altersgruppe von Patienten und der Dosis oder vom Applikationsweg und Form. Ja, Punkt. Genau. Das ist der Off-Label-Use. Und da haben wir spätestens bei den Kindern ein Problem. Und warum gibt es hier diese Probleme im Kinderanästhesiebereich? Das liegt daran, dass die Zulassungsstudien für die Medikamente eben ab einem gewissen Alter immer gemacht worden oder angelegt worden und unter einem gewissen Alter eben nicht. Ne, das hat ethische Probleme, es ist auch teuer zum Teil, das vielleicht so durchzuführen und nachträglich wird das eben ungern gemacht oder wird nicht als notwendig von der Pharmaindustrie betrachtet.
Genau, was mir besonders wichtig ist bei diesem Thema ist folgender Satz. Ein Off-Label-Use ist nicht unsachgemäß, illegal oder kontraindiziert, sondern kann die bestmögliche Therapie darstellen. Ein grundsätzlicher Verzicht auf Off-Label-Use gefährdet Kinder und macht eine sachgemäße Behandlung unmöglich. Und
genau.
Wo kommt dieser Satz her? Weißt du das?
Ja, das kommt aus der S2K-Leitlinie Medikamentensicherheit in der Kinderanästhesie, oder?
So nämlich. Und das zeigt, der Off-Label-Use ist gesellschaftsfähig geworden, er ist aus dieser Schmuddelecke raus, es ist ein Teil einer sachgemäßen, qualitativ hochwertigen Kinderanästhesie.
Aus der Schmuddelecke, schön.
Oder? Naja, ja. Es ist doch immer so was Verruchtes, so Off-Label, wir machen das darf man eigentlich nicht, aber doch, man darf es, man muss es sogar tun.
Man muss es, genau, weil die langjährige Anwendung eben etabliert ist, es gibt Evidenz in Anführungsstrichen dafür und die beruft sich eben auf die klinische Erfahrung oder eben auch auf Studien und die Sicherheit ist eben auch für viele Medikamente belegt. Ne? Und das geht sogar so weit, dass das, was du gerade gesagt hast, dass es unter Umständen sogar so sein kann, dass die Nichtverwendung des Off-Label-Uses eines Medikamentes, dass das Mittel der Wahl wäre, grob fehlerhaft sein könnte,
genau.
Ne? Laut einer genau. Rechtsprechung. Genau.
Ganz genau. Eine kleine Einschränkung gibt's, wenn jetzt zwei Behandlungen, zwei Wirkstoffe gleichwertig sind, auch für die Indikation und den Applikationsweg, dann sollte man natürlich das wählen, was dafür eine Zulassung hat. Das sollte dann bevorzugt werden, aber das ist eher, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kenne ich jetzt kein Beispiel dafür.
Ja. Je jünger das Kind ist, desto mehr Off-Label-Use betreiben wir, ne? Und wichtig Richtig. Ist bei der Off-Label Anwendung, dass man das aufklärt bei elektiven Eingriffen. Man muss das informierte Einverständnis mit den Patienten beziehungsweise den Sorgeberechtigten haben. Auch die Kinder kann man übrigens darüber aufklären. Und ich sage das auch bei jeder Aufklärung dazu, dass wir machen Off-Label-Use der Medikamente. Und das bedeutet, dass wir Medikamente benutzen, die nicht möglicherweise für ihr Kind zugelassen sind. Und dann gucken die meisten Eltern erstmal erschrocken, wie sie benutzen Medikamente, machen die hier Experimente mit Kindern, sage ich, nein, das ist nicht der Fall. Ich kann Sie beruhigen. Wir benutzen Medikamente, die wir sehr gut kennen, die sicher sind für Kinder, Und das hat was mit den Zulassungen zu tun, das erkläre ich dir noch genau so. Und dann sagen die, ach ja, nee, dann ist ja okay.
Aber ja, und die Info, dass sie halt weltweit für diese Indikation so eingesetzt werden, dass es sozusagen ein Best Clinical Practice dafür gibt. Ja, und dass das auch von den Fachgesellschaften empfohlen wird und sogar in den Leitlinien explizit so genannt wird, dass man das so tun soll. Ne? Das ja. beruhigt dann die meisten Eltern doch ganz gut.
Ja, genau. Es gibt so ein Trias sozusagen für die Voraussetzung des Off-Label-Use. Da hast du schon ein bisschen da angedeutet und davon gesprochen. Also das erste ist die Indikationsstellung, dann die Therapieauswahl und dann die individuelle Entscheidung. Also die Indikationsstellung zur Benutzung eines Medikamentes stellt grundsätzlich erstmal der Arzt und nicht eben das, was der Patient möchte oder also kann dir keiner vorschreiben, was du als Arzt zu geben hast. Ne? Wenn jemand sagt, das ist ein Off-Label-Use, aber du sagst, nee, das ist jetzt aber richtig, dann hast du die Entscheidung gestellt und das ist wichtig, dass das von dieser Seite ausgeht. Dann zur genau. Therapieauswahl kann man sagen, wenn es eben zwei äquivalente Medikamente gibt, nimmt man eben das, was mehr zugelassen ist oder zugelassen ist. Aber man sollte und man sollte für die jeweiligen Medikamente die jeweiligen Begrenzungen auch kennen. Also man sollte wissen, wo bewege ich mich denn im Rahmen und wo bin ich außerhalb des Rahmens. Ne?
Ja, wo könnten sie gefährlich werden? Aber richtig, das ist ne? dann auch nichts mehr, was empfohlen wird.
Ne? Genau. Also Off-Label-Use ist keine Antwort auf Unwissen.
Genau.
Ne? Und natürlich muss man individuell mit zum Patienten entscheiden, ob dieser Off-Label-Use dann im Kontext zum Patienten oder zum Geschehen passt. Und da habe ich einen Artikel, den können wir auch gerne verlinken, gefunden, der beschreibt ein Fallbeispiel. Da ging es um einen Säugling, das eine Herniotomie bekommen hat. Ich weiß nicht, 3 Monate alt war das, glaube ich. Es wurde intubiert, relaxiert. Und es hat sich im Endeffekt herausgestellt, dass dieses 3 Monate alte Kind eine Überdosierung an Rocuronium bekommen hat, als Muskelrelaxanz. Und das Kind war nach dieser kurzen OP restrelaxiert. Und jetzt die Frage, was macht man denn? Die eine Möglichkeit ist zum Beispiel Sogamadex zu benutzen. Das haben die auch in dem Fall diskutiert und abgewogen. Und die Indikation, ne, das ist das erste von den Trias, die steht. Also Sogamadex ist das richtige Medikament, um Rocuronium aufzuheben. Und man muss jetzt abwägen, was ist denn die Alternative? Und die Alternative wäre, das Kind nach Beatmet irgendwo hinzulegen und eine Narkose auszusitzen, bis das Medikament abgebaut ist. Und das scheint in diesem Fall aber nicht adäquat zu sein oder mit einer größeren Schädigung für das Kind einherzugehen. Zur Therapieauswahl, es gibt keine richtigen Alternativen. Man hätte vielleicht noch Neostigmin probieren können, aber das macht auch Nebenwirkungen, die nicht gut kontrollierbar sind.
Ja, vor allen Dingen können die halt also so eine doch relevante Restrelaxierung wirklich nur ungenügend reversieren im Vergleich jetzt zu Sogamadex. Der Artikel heißt übrigens Off-Label-Anwendung von Sogamadex im Neugeborenenalter, ist von 2021 und den findet ihr unter dem Reiter Bibliothek auf unserer Homepage unter Free Access Artikeln. Relativ weit unten und da ist es gleich der erste Artikel. Das ist ein Link und da werdet ihr direkt zur Quelle gelinkt.
Genau.
Ja, was für Medikamente nehmen wir denn? Also ich meine, wir haben ja immer so die üblichen Verdächtigen, aber weißt du für jedes Medikament genau, für welche Indikation, für welchen Applikationsweg, in welchem Alter es zugelassen ist? Ich muss ehrlich sagen, ich würde behaupten, ich kenne mich da nicht gut aus. Vor allen Dingen die einzelnen Zulassungen, die unterscheiden sich ja auch. Also wenn du jetzt Wirkstoff hast, der von verschiedenen Herstellern produziert wird, dann hat jeder Hersteller seine eigene Zulassung. Also wie will man denn da die Übersicht behalten?
Ja, es ist schwierig, aber so einen groben Fahrplan sollte man schon haben. Also den hast du bestimmt auch, obwohl du das jetzt so darstellst, ob du es nicht wissen würdest, glaube ich dir nicht. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass du ganz genau weißt, was du machst. Aber wir können ja mal die Big Five der Anästhesie durchgehen. Also bei Propofol ist es so, das ist, da gibt es ja erstmal verschiedene prozentige Emulsionen.
Genau, die auch verschiedene Zulassungen haben, verschiedene Altersuntergrenzen. Ne?
Und bei der einprozentigen Emulsion ist es so, die ist zugelassen für Kinder ab dem ersten Monat.
Ja, genau.
Und das ist zugelassen für die Narkoseeinleitung und für die Narkoseaufrechterhaltung mit Dosen von 9 bis 15 Milligramm pro Kilogramm pro Stunde. Schon sehr hoch. Mhm. Die zweiprozentige Emulsion dagegen ist für Kinder zugelassen für Narkosen ab 3 Jahren für die Einleitung und für die Aufrechterhaltung.
Jawohl.
Und bei der 0,5-prozentigen, die ist zugelassen auch ab dem ersten Lebensmonat zur Narkoseeinleitung. Und was machen wir jetzt mit einem Kind, das 22 Tage alt ist? Würde ich natürlich trotzdem Propofol nehmen.
Ja, und es hat sich auch etabliert. Also ich kann mich erinnern, in Bremen, da haben wir so ziemlich alles mit Propofol eingeleitet. In jeder Altersklasse. Und da war Thiopental eher die Ausnahme. Und jetzt, wo es halt so Herstellungsproblematiken mit Thiopental gibt, sowieso. Also da haben wir dann wirklich nicht mehr gute und viele Alternativen.
Wir haben kein Tierpental bei uns. Das kenne ich auch noch aus Berlin, aber weiß nicht. Würde mich mal interessieren, wie das andere Kliniken handhaben. Wir
habt ihr es gar nicht? Habt ihr es gar nicht?
Natürlich haben wir das vorrätig, aber es benutzt
nicht in der Kinderanästhesie.
Ja. Nicht in der Kinderanästhesie, auch nicht in der Erwachsenenmedizin tatsächlich. Mhm, ja. Genau, sogar Gamadex haben wir ja gerade erwähnt, das ist ab 2 Jahren zugelassen und darunter ist es eben ein etablierter Off-Label-Use. Was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass es ausgeprägte Bradykardien machen kann und die gar nicht so selten sind und anaphylaktische Reaktionen auch. Und wir wissen ja, dass Bradykardien gefährlich sein können bei Kindern. Weil, ja. Gordon, ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
Also wisch mich gerade auf dem falschen Bein. Ich habe jetzt nicht mit dem Witz gerechnet.
Ja, ich weiß. Sofenta ist für allgemeine Anästhesien bei Kindern über 1 Monat zugelassen. Und bei Kindern unter 1 Jahr, da steht dann in den B-Farm drin, dass es die Sicherheit und Wirksamkeit bei Kindern jünger als 1 Jahr ist bisher noch nicht erwiesen. Und durch die große Variabilität pharmakokinetischer Parameter bei Neugeborenen besteht das Risiko einer Über- oder Unterdosierung.
Ja, kannst du schlecht abschätzen, genau.
Genau, das ist so, aber trotzdem würde ich das geben, das Medikament, Punkt.
Auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo mal erwähnt in einem anderen Podcast von uns, dass man bei Kindern eher adaptiv
als präemptiv gibt.
Als ja. Präemptiv, genau. Gerade die Opiate.
Ne? Ja, vor allen Dingen jetzt geh mal aus dem Kinder-OP und geh auf die Neo-Intensivstation und mach mal so eine NEC bei einem Frühgeborenen, ja, mit 850 Gramm. Was willst du denn da? Ich meine, was für Medikamente hast du denn da? Da ist sozusagen, meine Narkose besteht aus zu 80% aus Sofenta. Ja? Midazolam verbietet sich, ja. Propofol ist auch ein Problem. Also ich meine, was willst du denn da? Was willst du da machen? Inhalative Anästhesie wäre toll, aber die Geräte da können das nicht. Ne? Also nee, dir sind da wirklich die Hände gebunden und ohne Sofenta.
Ja.
Ja, man kann mit Morphin arbeiten, natürlich, aber du kannst Morphin nicht so dosieren, dass du ein Kind darunter operieren kannst. Glaube ich jedenfalls nicht. Würde ich nicht machen, würde ich einfach nicht machen.
Ja, ich habe dann, also wenn das jetzt eine ganz konkrete Frage an mich war, ich habe da dann tatsächlich ein paar Mal schon Ketamin benutzt in solchen Fällen und habe da die laufende Sedierung vertieft, die dann das Kind schon hatte. Das ist meistens entweder Morphin oder Fentanyl gewesen. Ja,
ja oder
so, Dextor. So schummel ich mich dann da durch. Also das ist, aber es ist einfach immer ein Durchgeschummel plus die Herausforderung des hämodynamischen Monitorings noch dazu und das ist immer schwierig.
Ja, sehe ich auch so.
So, was haben wir noch? Remifentanyl können wir noch kurz erwähnen. Zu Kindern von 1 bis 12 Jahren steht Folgendes. Die gleichzeitige Anwendung von Remifentanyl und einem intravenösen Anästhetikum zur Einleitung in der Anästhesie wurde nicht im Detail untersucht und wird daher nicht empfohlen. Und bei Neugeborenen und Säuglingen jünger als 1 Jahr steht sogar drauf, die Anwendung von Remifentanyl in der Altersgruppe wird nicht empfohlen, weil keine ausreichenden Daten vorliegen. Das ist der offizielle Schrieb. Ich mach's trotzdem.
Ja, natürlich. Also das ist ein sicheres, wirksames Medikament und unsere Fachgesellschaft empfiehlt natürlich auch in dieser Altersgruppe dieses Medikament zu verwenden. Das macht es natürlich nicht einfacher, wenn dann in der Packungsbeilage explizit drinsteht, dass es nicht empfohlen wird. Ja,
genau. Also, das macht Unsicherheiten bei allen Kollegen, aber ich finde gerade Remifentanyl hat von der Pharmakokinetik sehr spannende Eigenschaften, die es gerade in der Kinderanästhesie so wertvoll machen eigentlich. Ne?
Ja.
Ja, zu den inhalativen Gasen kann man sagen, Sevoflurane ist ab Geburt zugelassen und Isofluran ist das einzige inhalative Anästhetikum, was im frühgeborenen Alter zugelassen ist. Wir haben Isofluran nur noch auf Intensivstationen zur Sedierung.
Ja, Alakonda, ne? Genau. Ja. Richtig. Also die Tatsache, dass Isofluran nicht zur inhalativen Einleitung bei Kindern empfohlen wird, muss ich sagen, ist für mich noch am ehesten verzichtbar. Ja,
ja, okay.
Nur mal so, das waren jetzt ein paar Beispiele für Medikamente und Off-Label-Use. Das sind jetzt die Wirkstoffe gewesen für ihre Hauptindikation, aber dann geht es ja auch teilweise um Applikationswege.
Ich glaube, das Häufigste, was wir da machen, ist Clonidin epidural zu geben bei einer Kordalanästhesie.
Ja, genau, zur Wirkverlängerung. Dexamethason mit der Indikation Koanalgesie.
Ja, genau, das fällt mir auch ein.
Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr, was wir auch so nicht überblicken, weil wir die Dinge tun, die sich etabliert haben und die Eltern darüber aufklären. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt. Wenn euch noch was einfällt, wir sind offen für alles. Wir können im nächsten Rückblick darüber sprechen und können noch ganz viele Wirkstoffe und Applikationswege nennen, die von euch kommen, die nicht zugelassen sind und können diese Liste vervollständigen. Da hätte ich auch Bock drauf, weil da würde ich auch ganz gerne mal einen tieferen Blick reinwerfen. Aber das zu recherchieren, das ist eine Lebensaufgabe. Ne? Also da muss man sich schon mal wirklich mit beschäftigen. Wenn jeder eins weiß von euch, die uns zuhören, dann haben wir eine vollständige Liste am Ende des Tages.
Und Torben und Johannes von den Pin-Up Dogs fragen wir, ob sie das Kapitel mit Ketamin bitte einmal füllen könnten.
Ja, genau, richtig. Die kennen sich bestimmt sehr gut damit aus. Ja. Die gestandenen Notärzte haben jetzt wahrscheinlich immer ein Ampüllchen in der Hosentasche.
Wahrscheinlich.
So, jetzt sind wir echt schon am Ende dieser Folge angekommen.
Schon?
Es war wieder länger als eine Dreiviertelstunde. Mir echt viel Spaß gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir weltweit der einzige deutschsprachige Kinder-Erzieh-Talk-Podcast mit Armin und Gordon sind, der dieses Thema in dieser Vollständigkeit aufgearbeitet hat.
Okay, also du redest davon, dass wir bald eine englische Version machen sollten?
Um Gottes Willen, so viel Wein kann ich gar nicht trinken. Aber am Samstag, den 14. Mai, geht es in die nächste Runde. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wir besprechen das Thema präoperative Anxiolyse. Heißt, wie nehmen wir unseren kleinen Patienten die präoperative Angst? Da geht es jetzt nicht nur um die medikamentöse Prämedikation, sondern um Strategien, die man verfolgen kann, auch die
nicht die medikamentös sind.
Die nicht medikamentös sind und die sich vielleicht nicht für jede Struktur bewähren, aber zumindest einen Blick über den Tellerrand sollte.
Ja, das wird echt eine schöne Folge, da freue ich mich richtig drauf. Und da haben wir auch ein kleines Special für euch vorbereitet, aber das soll jetzt eine kleine Überraschung bleiben noch bisher und bin gespannt.
Ja, wir wissen noch nicht, ob es funktioniert, ne?
Doch, wird funktionieren.
Okay.
Wir sind Armin und Gordon, wir schaffen das. Ja, das ist die nächste Folge. Die soll ja, wie gesagt, am 14. Mai rauskommen. Aber wir haben auch mittlerweile Experten, die sich bei uns gemeldet haben, Gordon. Und die werden mit uns ein paar Folgen aufnehmen.
Ja, wir haben tatsächlich ein paar richtig coole Leute für unser Projekt gewinnen können, die uns als Experten für ihr Themengebiet zur Verfügung stehen in einem Interview. Wir werden über Katheter, arterielle und zentralvenöse Katheter bei Kindern sprechen. Wir werden über OSA sprechen, den Gregor Badelt haben wir schon geoutet als Interviewpartner. Wir werden über Medikamentensicherheit sprechen.
Wer könnte da wohl der Experte sein?
Ja, ich wollte gerade sagen, dreimal raten. Und über Sedierung. Es ist ja eine Sedierungsleitlinie in der Pipeline und die federführende Autorin wird sich mit uns auseinandersetzen.
Wir nehmen keinen Namen, aber um den Spannungsbogen aufzubauen und aufrecht zu halten.
Ihr könnt ja mal ein bisschen googeln. Ja. Ich finde das heraus.
Genau. Und last but not least haben wir noch eine Bitte an euch. Wir hatten eine gute Idee, wie wir finden. Wir wollten euch bitten, eure Geschichten mit uns zu teilen. Ihr kennt ja sicherlich dieses Phänomen, dass ihr in einer Klinik irgendwas macht, was ihr schon immer gemacht habt, weil das irgendjemand mal eingeführt hat. Und manchmal denkt ihr, das ist irgendwie aber doof, das fühlt sich gerade nicht richtig an und eigentlich habt ihr das bei Armin und Gordon anders gehört. Schreibt uns doch eure Erfahrungen aus dem Alltag, die ihr so habt und die ihr kennt, die ihr gerne besprechen wollt und wir werden das dann aufnehmen, eure ganzen Nachrichten und daraus eine Folge basteln und darüber sprechen und das beurteilen und
bewerten. Genau, das Ganze wird natürlich anonym vonstatten gehen und soll so unter dem Titel, das haben wir immer schon so gemacht, laufen. Und die Frage ist, warum machen wir es nicht besser, wenn man es besser machen kann? Ne?
Ja, ganz spannend.
Und jetzt wirklich liest, also wirklich, wirklich liest, hatte Armin eine fantastische Idee, wie ich finde. Wir haben nämlich jetzt durch einige Umwege herausgefunden, dass wir nicht nur von Experten mit Examenshintergrund gehört werden, sondern eben auch von Laien, von Eltern, die sich fortbilden möchten, die so ein bisschen über den Tellerrand schauen wollen. Und das fand mir sehr spannend. Und Armin hat die Idee, das zum Anlass zu nehmen, eine Hörerfrage zu etablieren. Also von jemandem, der eben nicht zu den medizinischen Experten, und damit meine ich jetzt vom Notfallsanitäter über den oder die Anästhesie-Fachpflegenden bis hin eben in den ärztlichen Bereich, sondern einfach
eine Mama
oder Papa, etwas wissen möchte zu dem, was wir hier so beitreten. Und wir werden uns dann bemühen, diese Frage mit Approbationshintergrund, aber ohne Fachchinesis zu beantworten.
Ja, das ist nicht ganz wichtig, denn das schlägt eine Brücke zu den Eltern möglicherweise oder zu den Laien in Anführungsstrichen. Und damit verbessern wir auch wahrscheinlich die Kinderanästhesie oder das Verständnis zumindest für unser Fach. Und ich glaube, das ist eine tolle Chance, einfach wieder hier eine Brücke zu schlagen.
Also, liebe, wie darf man diese Gruppe nennen, ohne irgendwie
nicht medizinische Hörer.
Liebe interessierte Laien.
Oder so.
Bitte schreibt uns eure Fragen, wir werden sie beantworten.
Super, dann haben wir, glaube ich, alles gesagt und es bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen als
Dobro bacina.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.